herzlich willkommen zur Alternativlos, die Folge Nummer 19. Und wenig überraschend wird es heute um den Staatstrojaner gehen. Und bei uns zu Gast ist heute mal wieder Konstanze Kortz.
Na?
Und
herzlich willkommen.
Und Fefe.
Na?
Er ist auch da.
Wir sagen mal der Sicherheit halber an, dass wir hier nicht in offizieller Position sind.
Wir sind hier vollkommen privat.
Wir sind ganz privat hier, wir haben nur zufällig 2, 3 Einblicke, die wir mit euch teilen werden.
Wir werden hier auch irgendwie keine CCC-Meinung droppen, sondern wir reden hier einfach mal frei raus.
Etwaige Überschneidungen sind rein zufällig.
Ja.
Und nicht beabsichtigt.
Ja.
Genau.
Und während der Erstellung dieser Sendung wurden keine Ratten getötet.
Ja, das ist wichtig.
Naja, das wissen können wir so sicher noch nicht ansagen.
Na gut, wir geben uns zumindest Mühe.
Wenn hier zwischendurch einer quiekt, dann bin das sicherlich ich.
Ja, also zum Hintergrund, wir sitzen gerade im Chaos Computer Club Berlin und
wir züchten hier Dinge.
Gibt es hier Gerüchte über...
Na gut, das sind nur Gerüchte, aber sie haben genügt, dass Frank immer auf den Boden guckt.
Flora und Fauna, die
können wir mal zum Thema kommen?
Gut, ja, der Bundestrojaner.
Er ist doch das Thema, ungebetene Gäste.
Er hat schon wieder Bundestrojaner
Stimmt,
gesagt.
Stimmt, ich habe nicht Bundestrojaner gesagt, ich habe Staatstrojaner gesagt.
Behördentrojaner.
Oder auch Behördentrojaner.
Wir hören ich sage Bundeswanze.
Ich finde ja Bundestrojaner immer noch gut, weil wir das so schön eingeführt haben.
Ich finde ja Staatstrojaner am besten.
Ja.
Also wie wir sehen,
hat alles Vor- und Nachteile.
Wir haben eine kleine Sprachverwirrung, deswegen sollten wir vielleicht einfach mit ein wenig Geschichte anfangen. Wie kam es denn eigentlich zu dieser ganzen Bundestrojaner, Staatstrojaner-Diskussion? Also wo kam denn der ganze Thread her?
Ja, die Idee war eigentlich deshalb entstanden, weil es einen Streit gab um eine sogenannte Online-Suchung und ob es dafür schon eine Rechtsgrundlage gab. Und der ursprüngliche Beginn war mal eine Online-Suchung, die sie durchführen wollten und wo es zum Streit kam und der BGH darüber befinden sollte, ob es eine Rechtsgrundlage dafür gibt. Und damals hat der BGH gesagt, nein,
naja,
dafür
eigentlich
gibt es keine Rechtsgrundlage, denn man könne auch nicht sich das irgendwie zusammenziehen aus der Strafprozessordnung und dann müsse man eine eigene Rechtsgrundlage schaffen. Das war so ein bisschen der Anfang und das war, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang 2007?
Eigentlich war die 2006. war weniger explorativ, als du das jetzt darstellst, oder? Eigentlich haben wir doch nicht rausfinden wollen, ob es legal ist, sondern wir wollten gern festgestellt sehen, dass es nicht legal ist.
Ja, das mag sein. Naja, nee, also ich glaube, es war einfach die Zeit, wo das losging, wo sie bemerkt haben, dass es überhaupt technisch geht, dass es eine Möglichkeit wäre als Ermittlungswerkzeug. Ich glaube, das war eigentlich der Beginn. Und danach, ganz kurz danach, wurde klar, dass damals, das war noch der Die Welle, der Staatssekretär, da so einen Erlass rausgelassen hatte, um also quasi eine Online-Suchung zu erlauben, aber ohne eine richtige gesetzliche Grundlage. Das war so ein bisschen der Beginn der Debatte.
Vielleicht sollten wir nochmal kurz erwähnen, wozu wollen die denn eigentlich immer so eine Online-Suchung haben? Also was dann eigentlich der Argumentation der Strafverfolgungsbehörden? Und,
ja, klar. Das war am Anfang ja noch so ein bisschen wischiwaschi, aber es ging ziemlich schnell um Internettelefonie, das war auch immer klar. Es ging um Passwörter. Und danach kam erstmal eine ganze Weile nichts in den ersten Argumentationen.
Also um nochmal den Kontext ein bisschen weiter aufzuziehen, der eigentliche Hintergrund dieser Geschichte mit dem Bundestrojaner, Staatstrojaner Online-Durchsuchung ist ja, dass wir die Crypto-Wars gewonnen haben.
Ne? Also die,
Was schon ein bisschen zurückliegt. Also was halt heißt, ist, man darf verschlüsseln und es kann einem dabei niemand reinreden, wie man verschlüsselt. Und man kann auch mittlerweile bestätigt vom Verfassungsgericht dieses digitale Selbstverteidigungsrecht einfach wahrnehmen und verschlüsseln, was das Zeug hält.
Das heißt natürlich nicht, dass eigentlich Nachteile eventuell dadurch gereichen.
Okay. Moment, aber du musst auch den Schlüssel nirgendwo hinterlegen. Das war ja auch so ein Versuch zwischendurch.
Genau. Also es gibt halt keine Möglichkeit für die Ermittlungsbehörden, außer sie brechen eure Passphrase oder ihr benutzt schwache Krypto, an die Inhalte von verschlüsselten Sachen zu kommen. Es sei denn, sie infiltrieren den Computer. Und das war sozusagen mehr oder minder der unausgesprochene Deal. Okay, ihr habt die Crypto-Wars gewonnen, dafür wollen wir in der Lage sein, eure Computer zu infiltrieren. Und diese Argumentation zieht sich ja durch alle Sachen durch, angefangen von Festplattenverschlüsselung über verschlüsselte E-Mail.
Es war einfach dann Internet-Telefonie. Irgendwie einen Massencharakter angenommen. Mhm. Ich glaube, es fing damit an, dass der BitLocker in Windows einfach, ich glaube, in der Professional Version damals einfach drin war. Das erste Mal. Mhm.
Naja, das liegt auch schon ein paar Jahre zurück. Das war irgendwie 2008 oder so. Bei Vista war das, glaube ich.
Na schon, aber also
ja.
Das ist nee,
also
die Zeit.
Ich, wie ist denn das zeitlich mit dem Hacker-Tool-Verbot? Das war doch auch so.
Na, das war schon noch ein bisschen später, anderthalb Jahre später. Aber die Cybercrime-Convention war da schon, also war ja da schon aktuell.
Ja gut, aber jedenfalls, um sozusagen zu diesem großen Kontext zurückzukommen, worum es ja geht, ist die Diskussion, was dürfen Ermittlungsbehörden, unter welchen Umständen dürfen sie auf unsere Daten, unsere Kommunikation zugreifen? Und daraus resultierte ja dann eben diese ja, mehr oder minder weitreichende Ermächtigung in dem, ich glaube, nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzgesetz. Was,
ja, aber es war ja sozusagen noch der letzte Schritt.
Was dann halt, ja, aber es war ja sozusagen am Ende der Testcase, der vom Verfassungsgericht gelandet ist.
Und das war auch noch ein grottendummer Testcase, weil dieses Gesetz so schlecht formuliert war, dass eigentlich alle wussten, das kann man nur verlieren. Und dann hatten sie ja dann auch noch einen Anwalt, also der sozusagen die nordrhein-westfälische Regierung verteidigen sollte, der nur wirklich, muss man sagen, der hat natürlich den Beschwerdeführer in die Hände gespielt, das war der Heckmann damals.
Oh ja, es war nicht so direkt die Leuchte seiner Zunft.
Ja, hatte aber auch wenig in der Hand, weil das
Gesetz war einfach schlecht.
War wirklich ja.
Ist das nicht eigentlich bei den meisten Gesetzen so? Das fällt mir nicht so auf, weil keiner klagt.
Tja, es ist also schon so, dass die handwerkliche Qualität von Gesetzen durchaus eine Rolle spielt bei solchen Sachen, aber in diesem Fall war es halt eben so, dass es um sehr viel grundsätzlichere Sachen ging. Jedenfalls spulen wir mal ein bisschen vor zu diesem Prozess vom Bundesverfassungsgericht, wo ja eigentlich alle Argumente dazu relativ klar benannt wurden. Oder hast du noch einen Punkt, den noch zu sprechen
wolltest? Ja, ich finde die Vorgeschichte so gänzlich, aber na gut, wir spuren vor.
Na gut,
also
was
dann noch haben wir?
Nein, also ich fand schon interessant, was es da von Hickhack gab, wenn ihr euch erinnert, an den Staatssekretär Divell. Ja. Und die Frage, wer diesen Erlass, der trotzdem diese Online-Untersuchung da, früher, am Anfang haben sie übrigens auch noch Online-Untersuchung gesagt, fällt mir ein, später wurde erst Online-Durchsuchung. Ja. Und dann gab es noch, gab auch Anhörungen im Bundestag zu der Zeit, also war noch richtig Hickhack, bevor es dann an die Beschwerdeverfahren ging. Aber das scheint euch ja, na gut, die Frühgeschichte der Bundeswanze scheint hier nicht so zu interessieren.
Ach, sag doch,
nee,
doch
sie ist
nein,
halt,
nein, wir
sie
reden halt über das NRW-Gesetz. Das war ja ständig dann der
Auslösepunkt,
entscheidende
für die,
Punkt.
Ja, also der interessante Punkt daran war, dass neben der Vorratsdatenspeicherung war die Diskussion um den Bundestrojaner damals sicherlich einer der Punkte, der richtig viele Leute mobilisiert hat. Also wo halt viele Leute sich betroffen fühlten. Persönlich angegriffen fühlten und halt einfach auch fürchteten, dass irgendwie ihr Computer infiltriert wird und ihre Daten dabei verloren gehen.
Na und es kam auch noch gleichzeitig wieder in die Zeit, wo plötzlich irgendwann war eine Mehrheit da von Menschen, die Rechner benutzen. Und die Smartphones waren seit ein paar Jahren immer häufiger. Also ich glaube, das spielt immer noch eine Rolle, dass plötzlich viele Leute nachvollziehen konnten, das ist hier mein ausgelagertes Gehirn. So, das war einfach die richtige Zeit, um sich mal ordentlich darüber zu streiten, auch über die Presse.
Und es gab einfach auch eine Sache, die man angreifen konnte. So ein Erlass kann man eigentlich nur angreifen, wenn man selbst betroffen ist und der Nachweis ist ja nicht wirklich zu erbringen.
Ah,
bei so
ja,
einer verdeckten
nicht mehr
Maßnahme. Ja, aber also ich meine, ich würde sagen, das Erste, was man richtig schön angreifen kann und wo wir es natürlich auch gemacht haben, ist eben, als dann der Gesetzentwurf kam. Insofern ist das nicht nur, dass die Zeit reif war, sondern es war auch das erste richtig schöne Ziel, was wir angreifen konnten.
Ja, und es war tatsächlich dann auch an der Zeit, weil die Behörden angefangen haben, es halt einfach zu setzen.
Ja.
Also die haben es ja einfach dann angefangen zu verwenden.
Na und dann finde ich, am Anfang war es ja auch noch so, dass mussten ganz viele von den technischen Details erstmal geklärt werden. Im politischen Raum gab es überhaupt keine Vorstellung davon, was eine Online-Durchsuchung überhaupt sein soll und wie ein Trojaner geht und so. Da war gar nichts, das musste man erstmal erklären.
Ist ja eigentlich immer noch, oder? Also mein Eindruck
nicht mehr
war,
so doll.
Ja, mein Eindruck war immer, dass jetzt so ein bisschen diese Bergsteiger-Erklärung ist. So, wir steigen auf den Berg, weil er da ist, ja, weil wir können.
Because we can.
Ja, also ich glaube nicht, dass irgendein Politiker wirklich wissen wollte, was man jetzt damit erreichen kann, sondern die Polizei hat sich halt hingestellt, hat gesagt, ja, die Terroristen kommen und alles, was wir tun können gegen Al-Qaida, das war ja nun auch.
Stimmt, die Terrorismuskeule haben sie immer gebracht.
Die Terrorismuskeule war von Anfang an. Nee, nicht nur die Datenbank. Auch
also
so
Al-Qaida, die Datenbank.
Nein, dass die Leute sich in irgendwelchen Webforen radikalisieren und es kam dann noch man weiß ja mal nicht, wie viel davon Schutzbehauptung ist, aber es kam dann diese Geschichte durch die Presse, dass die Leute eben keine Mails verschicken, die man ja abhören konnte legal, sondern dass die irgendein Webmail-System benutzen und das dann immer abspeichern unter Drafts oder sowas. Und deswegen brauchen wir die Online-Diskussion. Das war so eine der, der wenigen, ich will jetzt nicht sagen stichhaltigen, aber der Argumente, die so nicht völlig
offensichtlich waren. Ja, die haben so ein Wurfspostfach bei Yahoo oder so.
Genau, und das war so eines der Argumentationen, warum wir einen Trojaner brauchen, damit wir diese Drafts lesen können. Ein witziger Nebeneffekt von diesen Argumenten war auch immer, dass die Betreiber von solchen Systemen wie Skype oder Webmail-Systemen, dass die natürlich auch Firmen sind, die irgendwo einen Sitz haben und Gesetzen unterliegen und dass die auch ein Interesse daran haben, natürlich als nicht die Firma dazustehen, die Al-Qaida beherbergt. Deswegen kam eigentlich jedes Mal, wenn die mit einem von diesen Dingern kamen, dann die entsprechende Firma aus dem Unterholz und meinte, naja, na klar, kann man es hier abhören, wir müssen einfach mit uns reden. Besonders peinlich war das bei Skype, fand ich, ja. Yahoo hat es, glaube ich, auch gesagt, aber Skype meinte halt ziemlich sofort, als damals
diese Sache. Auf der Webseite stand es sogar.
Ja, aber wir sind doch hier in Luxemburg und da müssen Sie doch nochmal fragen, war die Ansage von Skype. Na klar, können wir abhören.
Müssen das ist heute ja nicht anders. Da müssen wir vielleicht mal generell sagen, dass alle Kommunikationswege gesetzliche Abhörschnittstellen haben. Wahrscheinlich aber die Hörer dieses exklusiven Podcasts wahrscheinlich schon wissen.
Ja, natürlich.
Na, diese Geschichte mit Skype ist halt insofern auch interessant, als dass Deutschland offensichtlich zumindest das einzige Land auf dem Globus zu sein scheint, wo irgendwie die Ermittlungsbehörden es nicht hinbekommen, mal die richtigen Formulare dahin zu schicken. Also wir wissen aus
naja, Moment, Skype hat ja gesagt, du musst einen richterlichen Beschluss.
Ja, musst du auch so für.
Und?
Das ist ja der Punkt eigentlich, dass eigentlich unser Verdacht schon ziemlich früh ist, dass wenn du den Leuten Trojanen gibst, dass sie denen dann eben auch so Gefahr im Verzug mäßig einsetzen, ohne wirklich autorisiert zu sein. Und das geht natürlich nicht, wenn jemand wie Skype penetrant auf richterlichen Beschlüssen beruht. Also das ist so meine persönliche Theorie, warum wir immer noch Trojaner brauchen,
also
wo man Skype ja abhören kann.
Also wir wissen ja, dass im nicht-europäischen Ausland zum Beispiel Skype auch größere Interception Center betreibt, also teilweise auch in den Ländern. Das heißt also, diese Ansage, Skype ist nicht in der Lage abzuhören, ist zumindest evident falsch. Und die Frage.
Ja, es ist in Europa wäre auch ungesetzlich.
Genau. Die Frage ist halt, warum die deutschen Behörden da immer noch drauf stehen, dass es also um Skype geht. Und wir haben ja schon sehr lange die Vermutung, dass es eigentlich nur darum ging, dass sie ein weitergehendes Ermittlungswerkzeug haben wollten, also nämlich halt so ein Trojaner. Und Skype halt eben nur als Ausrede oder Vehikel benutzt haben, um da hinzukommen, also um dieses Ziel zu erreichen, weil wir können Skype nicht abhören, kann man so einen Politiker halt schon mal irgendwie vermitteln, so als großes Problem.
Naja, das war dann ja immer diese typische Phrase von, wir sind auf diesem Kanal blind und taub.
Mhm. Genau, das ist ja so der Klassiker.
Der rechtsfreie Raum.
Naja. Naja, ja. Dann haben wir schon einen Teil der Argumente, die während der Anhörung beim Bundesverfassungsgericht kamen. Ja.
Festplattenverschlüsselung noch, da ist natürlich, kann man natürlich schlecht gegen argumentieren.
Ja.
Also im Sinne von einem technischen argumentieren.
Na, muss man ja auch nicht.
Nein.
Ich sag's nur, ja. Also an sich ist es ja genau vom Verfassungsgericht gesagt, nicht nur bei Online-Sachen, sondern auch ansonsten gibt es einen Kernbereich und der ist absolut unantastbar.
Ja, aber der besteht nicht aus einer Festplatte, der Kernbereich.
Nein, aber
bei dir vielleicht schon.
Naja, natürlich, bei dir auch.
Bei mir vermutlich
also
auch.
Wenn du den Flash in deinen mobilen Geräten dazu rechnest.
Ich habe keinen Flash, also ich habe keinen Flash und du wirst hier keinen Flash-Rant abziehen.
Ich meine Flash im Sinne von Speicher jetzt.
Oh. Plugin, ja. Nee, bei mir drehen die Festplatten noch.
In deinem Mobiltelefon?
Nicht so.
Siehst du? Also ich denke mal, wenn man das dazu zählt, dann würde ich das durchaus bejahen wollen, dass man, dass das zum Kernbereich gehört. Also grundsätzlich.
Der Kernbereich ist schon definiert. Der Kernbereich meint wirklich, also damit meinen
die. Nein, aber ist klar, aber das ist ja im Grunde, was wir sagen wollen, dass du beim modernen Menschen das nicht mehr so trennen kannst. Auf meinem Laptop sind genug private Sachen, dass man nicht einfach sagen kann, wir tun da jetzt eine Wanze drauf.
Genau, das ist die Argumentation. Nicht etwa, dass der gesamte Inhalt deiner Festplatte zu deinem Kernbereich der privaten Lebensgestaltung gehören würde, sondern dass du im Prinzip nicht unterscheiden kannst und quasi zwangsläufig damit auch sehr private Daten erlangen könntest.
Ja, wie haben die denn reagiert, als wir das gesagt haben? Das war ja auch ganz spannend.
Also das Verfassungsgericht arbeitet ja immer so, dass sie bei solchen Anhörungen vorher alle möglichen Leute um Stellungnahme bitten. Meistens mit einem sehr detaillierten Fragenkatalog, also zu den Problemen, die sie halt schon vorher bei der Durchsicht des Problems und der anliegenden Klagen zusammengestellt haben.
Ja, vor allen Dingen aus den Beschwerdeschriftsätzen, die haben ja schon immer die Probleme.
Also halt, sind halt im Wesentlichen schon sehr detaillierte Fragen. Und
es waren nicht so sehr viele bei der anderen Durchsuchung.
Nee, es waren 12 oder 13 oder sowas. Ne? War nicht so ein, also war eher so ein, nicht so viele. Und die waren aber doch schon sehr knackig und detailliert so. Also da ging es halt schon doch deutlich zur Sache.
Sie wollten das vor allen Dingen technisch erklärt haben, weil ich glaube, das allererste Mal, dass das Gericht gleich 5 technische Sachverständige hatte.
Ja.
Die sich, was glaube ich auch interessant ist, eigentlich fast überhaupt nicht abgesprochen haben. Das würde, weiß ich gar nicht, ob das heute noch so passieren würde. Also die Gutachten wurden eigentlich alle unabhängig verfasst. Das würde man heute vielleicht gar nicht mehr haben.
Ja, aber so soll es ja eigentlich auch sein, ne?
Ja, durchaus. Also das war, glaube ich, ein Novum, dass das Gericht 5, also weil üblicherweise natürlich die Sachverständigen bei diesen Anhörungen dann meistens die Russen sind, das sind ja auch oft die russische Probleme. Aber hier hatten sie halt, ich weiß gar nicht, ob wir die 5 noch zusammenkriegen.
Fitzmann war dabei, ne?
Natürlich, der verstorbene Professor Fitzmann, der hat das Haus gerockt. Für den CCC war es Andreas Boog, der auch vorgetragen hat in einem supergeilen Konfirmandenanzug.
Ach Mensch, du seid doch nicht so.
Nein, er war mit Abstand der kurze Hacker davon allen. Dann war da noch Professor Freiling, ich glaube aus Mannheim.
Ja.
Das war ein sehr technisches Papier.
Gut, die anderen müssen jetzt nicht mehr zusammen.
Doch Siebert noch, ne?
Ja, kann sein.
4? War mal 4 oder 5? Oder habe ich jetzt schon 5?
Die Anhörung selber war durchaus echt sehenswert, muss man sagen. Also sowohl was irgendwie die Art und Weise, wie sich da der Anwalt der Regierung blamiert hat, das hatte ernsthaften Popcorn-Unterhaltungsfaktor, muss man sagen. Also, weil
naja, wir waren da auch das erste Mal da. Wir hatten das ja vorher noch nie gesehen.
Das ist richtig, aber trotzdem war es schon so, dass es also eine sehenswerte
absolut. Ich hatte keine Ahnung, wie hochwertig diese Debatten sein würden. Ich fand das erste Mal total faszinierend, denn wir hatten, ich glaube, in der CCC-Pressearbeit und so bestimmt, also ein Jahr lang intensiv immer wieder über all die technischen Details geredet. Und die haben das auf einem derartig coolen, hohen Niveau gemacht, dass es einfach total angenehm war, die 5 Stunden oder 6 sich das anzuhören. Das war richtig toll.
Ja.
Also ich will nicht sagen, wir waren nicht überrascht, wir waren erfreut über das Niveau.
Sehr erfreut, kann man so sagen.
Und überrascht waren wir eigentlich, dass wir nicht auf die Schnauze gekriegt haben von den Gegenübern, die das seit 50 Jahren machen, oder?
Ich weiß gar nicht, was mich am meisten überrascht hat. Mich hat, glaube ich, am meisten überrascht, dass sich die technischen Sachverständigen so weitgehend einig waren und wie sehr Fitzmann hat einfach, ich sehe noch das Gesicht, Fitzmann hat den Richtern erklärt, dass die Computer in die Körper wachsen werden. Und was wir jetzt vielleicht jetzt irgendwie nicht so ungewöhnlich finden, weil wir sofort eine Vorstellung irgendwie von Nanotechnologie haben und so weiter. Aber bei den Richtern hat man halt so gesehen, wie da so erstmal so die Fragen waren in den Gesichtern und dann irgendwann so dieser Groschen fiel, bis sie mitgekriegt haben, was er meint. Und er war sehr kurz sein Gutachten und was er gesagt hat auch, aber das hat total beeindruckt. Also er hat da schon echt einen Punkt gemacht. Und ja, viel war dann, also man muss sagen, die Befragung der offiziellen Stellen, also Bundesamt für Verfassungsschutz, BKA, war noch der Schar da und natürlich, der Schar hat auch was gesagt.
BSI war auch da, ne?
Ja, der BSI war da, aber nicht mit dem Chef, der damals war noch der Helmbrecht, der war das nicht, der war jemand anders. Das stimmt, das war auch, und das interessant war, das wurde so eine Art Inquisition, das artete so aus. Und am meisten blamiert hat sich da aus meiner Sicht auch noch der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz mit seinem Problem mit der Aussageberechtigung.
Genau.
Stimmt. Kannst du dich noch erinnern?
Jetzt erinnere ich mich da gerade wieder, oh Gott.
Also sowas hatte ich noch nie erlebt. Also wusste ich nicht, dass auch ein Verfassungsschutzpräsident eine Aussagegenehmigung braucht, um vom Gericht was zu sagen. Und er wurde da also befragt und er hat da auch ein bisschen rumgeeiert, aber er hat auch was interessant gesagt. Zum Beispiel das wichtige Bit, was für uns interessant war, dass alles, was das Bundesamt für Verfassungsschutz da so macht, im Wege der Amtshilfe käme. Also alle haben sofort gewusst, hier ist der BND gemeint. Und während der also sprach, sprang irgendwann so ein kleines Männchen aus Reihe 4 hoch, rannte nach vorne ans Mikro und sagte, drängelte sich davor und sagte, hier hat der Präsident keine Aussagegenehmigung mehr und dann war die Befragung zu Ende. So was Bizarres hatte ich noch nie gesehen.
Ja, das war das.
Und die Richter Popcorn rausgeholt oder was?
Nee, da war ja noch der Papier hier und der hat nur so seine Augenbraue bis oben zum, also hier
zum
oben.
Haarensatz.
Genau. So was, ich wusste auch nicht, dass das passieren kann. Also,
das ist echt Realsatire.
Ja, das war wirklich, so was habe ich nicht erwartet.
Nee, das wäre zu peinlich, wenn wir jetzt weiterreden. Deswegen ziehen wir jetzt den Präsidenten ab.
Also ich meine, aber vor allen Dingen, es ist ja der Chef dieser Behörde. Welche Tutzelmännchen kam da von hinten? Wer hat eigentlich dann sozusagen die Macht, davor zu springen und zu sagen? Ja,
kann eigentlich nur das Bundeskanzleramt sein.
Naja,
also
so.
Die Aussagegenehmigung ist, also das ist tatsächlich ja sein direkter Vorgesetzter, ist ja das Bundeskanzleramt.
Ja, gut, das stimmt. Ja,
das ist
gut, jetzt gehst du wieder da so rational ran, na gut.
Ja, naja, muss man ja mal sagen.
Ich wollte, habe jetzt die Vorlage für so eine total geile Verschwörungstheorie geliefert und du, was machst du daraus? Nichts, Fefe.
Na, wieso ist
das? Wieso? Das ist doch aber genau.
Ist doch genau die Verschwörungstheorie.
Ist doch viel besser, dass die Regierung persönlich da eingesprungen ist und den Knopf gedrückt hat.
Okay, fein.
Weißt du, so an der Reißleine gezogen. Ich hoffe,
wir kriegen ein paar ordentliche Mails für diesen Fail.
Was laden wir ja eigentlich mal für Leute ein?
Ich weiß nicht,
immer
höhere Qualitätsanforderungen.
Ich habe die Geschichte wenigstens noch gewusst, ihr habt die wieder vergessen gehabt.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Wir hätten uns besser vorbereiten müssen.
Das war zu peinlich.
Ich habe die, nein, naja, ist auch egal. Naja, und dann war noch Zierke, der hat
dasselbe gemacht, was er seit vielen Jahren tut.
Ja, genau. Es war auch wieder sehr langweilig, hat man ja mal große Mühe, wach zu bleiben.
Der wirkt auch so ein bisschen, als hätte er Alzheimer immer, oder?
Meinst du?
Ja. Nee. Also nee, nicht im Sinne von irgendwie, er kriegt nichts mehr zusammen, sondern so im Sinne von, er spult da seine Routine ab und wenn eine Frage kommt, die nicht genau in seine Routine passt, dann wirkt er immer so ein bisschen hilflos.
Nee, das ist tatsächlich eher so ein Ding, dass der wird ja eher beschrieben als jemand, der in so der Detail-Sacharbeit aufgeht, also dass das sein Ding ist und dass diese öffentlichen Sachen nicht so seine Spezialität sind, deswegen halt diese Talking Point Replays da fährt. Man gibt so Leute, also insofern, das würde ich ihm jetzt mal nicht unterstellen, aber klar war, dass es nicht besonders beeindruckend war, was er da geliefert hat.
Nee.
Und also wie auch seine sonstigen Auftritte bei solchen Gelegenheiten nicht besonders beeindruckend sind und schon alle, die es so kennen, dann schon mal von der Zirke-Show sprechen, weil sie schon genau wissen, was irgendwie da an Storys kommt. Naja gut, jedenfalls.
Der BSI-Mann war noch.
BSI war noch, der im Wesentlichen eigentlich nur den technischen Sachverständigen zustimmen konnte, weil Ingenieure können ja nicht lügen. Und
der hat schon ein paar Fragen gekriegt, die wir eigentlich heute auch wieder debattieren. Den haben die nämlich schon gefragt, na, wie wollen sie das denn technisch
sicherstellen?
Sie haben ihn genau nach der Infiltration gefragt und so. Der hat da schon sehr gestottert.
Ja.
Also, weil er konnte ja eigentlich.
Dem tut's ja auch. Irgendwie kann der einem ja auch nur leid tun. Ich meine, viel Geld kriegen die da nicht beim BSI.
Oh, jetzt geht wieder diese Mitleidsnummer.
Mir tun die alle leid, weißt du? Ich meine, es zwingt sich natürlich keiner dazu, so einen scheiß Job anzunehmen, aber. Weißt du, stell mal vor, du arbeitest da und sehnst dich nur noch deinem Ruhestand entgegen und dann kommt jemand und sagt, hör mal, du musst jetzt diese Scheißposition vor dem höchsten Gericht im Lande vertreten und sie werden dir alle peinlichen Fragen stellen, mit denen die Gegenseite kommen kann. Weißt du, und dann sitzt du da und dann fragen sie dich, also dieser Trojaner, ihr Gutachter hat gesagt, das kann man kontrollieren, wie soll denn das genau funktionieren? Und dann stehst du da und sitzt, da kannst du doch auch nur noch sagen, oh ja, ich habe hier keine Redegenehmigung.
Na gut, ja, so kann man natürlich auch.
Hat viel Verständnis für
das,
die
andere Seite.
Ja, wer eben empathisch ist, versteht es.
Ja, ich werde altersmilde.
Naja, und eigentlich, als wir da rausgingen, nach den vielen Stunden, da haben wir eigentlich schon, wir wussten eigentlich schon, das fällt. Das war sowieso klar, ja, weil es so schlecht klar war. Die Frage war eigentlich nur, was sagen die in dem Urteil dazu? Also es war total klar, dass es verfassungswidrig ist. Anders als bei späteren Verfahren, wo das nicht so klar war. Also wo wir wirklich noch dem Urteil entgegengefiebert haben, hier nicht. Also jeder hat das irgendwie gewusst. Und der Heckmann hatte auch eigentlich nichts zur Verteidigung zu sagen.
Also der Heckmann war auch, denke ich mal, der Grund, warum das Urteiel auch so relativ drastisch für die Regierung ausfiel.
Also Heckmann war der Anwalt der Regierung Nordrhein-Westfalen.
Ja. Naja, also dann ging es halt an die Urteilsverkündung.
War eine ganze Weile später.
Wo sie dann verkündet haben, dass also das Gesetz in der angegriffenen Form halt rechtswidrig ist. Und
nichtig
ist. Und sie haben dann halt also das Gericht hat dann definiert, was halt geht. Und das ist halt die Sache, mit der wir jetzt ja auch wieder zu tun haben, nämlich was sind denn die Regeln, unter denen halt so ein Trojaner eingesetzt werden kann. Und sie haben eigentlich zwei mögliche Sachen definiert. Der eine, der Hauptteil, da ging es dann eben um diese sogenannte Online-Durchsuchung, also den klassischen Bundestrojaner. Und da haben sie halt extrem hohe Hürden gesetzt.
Ja, da sollten wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Also ich glaube, du schlägst ja schon in das Urteil ein, aber erstmal haben wir natürlich die Leitsätze. Der Hammer, der eigentlich zuerst kam, hat neue Grundrecht und dass sie es auch so genannt haben.
Ja.
Das ist ja doch sehr ungewöhnlich und passiert eigentlich nur also viele Jahre Abstand. Ich glaube, da war das Urteil zur informationellen Selbstbestimmung gerade so 24 Jahre her oder so oder 23. Ja. 23. Also das passiert sehr selten, dass sie es auch noch so nennen.
Genau, und das heißt, das ist das Grundrecht auf die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme.
Genau.
Wahlweise Computergrundrecht oder digitale Intimsphäre abgekürzt.
Die meisten, also wenn man jetzt ein bisschen guckt, bei den Juristen sagen viele Computergrundrecht, aber aus meiner Sicht fasst es natürlich, gut. Aber das den
klingt so ein
Begriff,
bisschen wie jeder darf einen Computer haben, das ist kein guter Terminus.
Das war eigentlich erstmal der Hammer, das war ja auch gleich in den ersten Minuten.
Das war auch tatsächlich der unerwartete Aspekt dabei.
Das war sehr unerwartet.
Wo wir also wirklich erstmal schlucken mussten. So.
Genau.
Ja. Na, vor allem mussten wir uns erstmal erkundigen, was das jetzt genau heißt, weil wir haben das ja auch noch nie gemacht.
Das lesen wir dann vor, das ist ja dann das nächste.
Naja, klar, aber also so richtig so, was passiert denn jetzt? So.
Ja, nee, also, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich da dachte, so, wow.
Und dann haben wir versucht, irgendwie auswendig zu lernen für die Pressearbeit danach, dass wir das irgendwie fehlerfrei sprechen können. Das war ja irgendwie, ist ja bis heute nicht so leicht. Naja, ja, dann haben sie, was wir auch nicht richtig wussten, dass die also einen ganzen großen Teil des Urteils davor lesen. Und jetzt können wir nochmal zurückkommen auf das Stück, wo ich jetzt eben unterbrochen habe.
Genau, und also die Frage war dann, lassen sie es überhaupt zu? Also lassen sie halt eine Einschränkung dieses neuen Grundrechts überhaupt zu? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
Naja, gut. Also jedes Recht hat Schranken.
Genau,
ja.
und die die Voraussetzungen, die sie da gezogen haben, sind halt relativ hoch. Also es ist halt so, dass es halt nicht heißt, dass man überhaupt keine Online-Durchsuchung durchführen kann.
Das war natürlich auch, was die Regierungsseite dann sofort betont hat in jedem Interview, ja, dass sie ja auch total happy sind, weil sie dürfen ja weiter online durchsuchen.
Aber die Hürden sind halt wirklich hoch. So, ja. Und also zumindest auf dem Papier, wie es in der Praxis ist. Naja, mal sehen. Und zum anderen gibt es auch einen ganzen Absatz zum Thema der sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung oder Quellen-TKÜ.
Der Begriff war ja gerade mal so ungefähr ein Dreivierteljahr alt, den hatten sich ja eigentlich erst vor kurzem vorher ausgedacht.
Und dabei ging es eben darum,
die Regierung hat sich, also die Gegenseite, nicht das Gericht hat sich den ausgedacht, sondern als sich abzeichnete, dass das nicht so gut läuft, haben sie sich überlegt, ob sie da noch schnell irgendwie einen Winkel finden können, um dann noch was zu retten.
Genau.
Und der Winkel war eben die Quellen-TKÜ, wo es gesagt hat, es ist eben zwar auch ein Trojaner, aber wir nennen den jetzt mal Quellen-TKÜ und die Funktionalität von dem ist technisch und rechtlich eingeschränkt. Der darf nur Telekommunikation abhören.
Na, das stand im Urteil. Vorher haben sie das ja aber selber eigentlich schon so definiert. Sie wollten ja extra das trennen. Das haben sie dann nur bestätigt bekommen im Prinzip.
Genau, also die Idee, das so abzutrennen, kam nicht vom Gericht, sondern von der Gegenseite. Ja, also von war das eigentlich die Bundesregierung oder die?
Na, ich kann mich
Regierung
erinnern,
dass
ich das erste Mal gelesen habe mit diesem Fragenkatalog. Könnt ihr euch erinnern, da gab es diesen großen Fragenkatalog. Das waren so, ich würde sagen, 2x12 Fragen oder 2x15 Fragen, die sie da beantwortet hatten, wo auch erst einmal der Begriff Remote Forensic Software kam. Ach so, die Begrifflichkeiten. Wusstet ihr überhaupt, wer das Wort Bundestrojaner erfunden hat?
Na?
Weißt du?
Nee, ich weiß.
Und zwar war das Peter Welchering vom Deutschlandfunk oder Deutschlandradio. Und aufgegriffen hattet bababam Hartmut Pohl. Hartmut Pohl hatte in Datenschutz und Datensicherheit eine Fußnote und hat dort drauf geschrieben, zu welcher Sendung Peter Welchering diesen Begriff Bundestrojaner erstmals aufgegriffen hätte. Die Entstehungsgeschichte ist eigentlich auch einigermaßen morbid, oder?
Das ist ja wohl wirklich bizarr.
Ja. Und wer hat sich die Computerwanze ausgedacht? Den Begriff?
Waren wir das?
Nee, das waren wir auch nicht.
Nee, was nicht?
Nee, das war Gerhard Baum, der Beschwerdeführer.
Ja,
okay. Jetzt sind wir mal wichtig, wo die Begrifflichkeiten
kommen. Ja, das ist richtig.
Und das Remote Forensic Software ist unbekannter Autor.
Ja, ist eine von diesen
Cybercrime Convention Begriffen, oder?
Nee, das ist eine von den Herstellerbuden eher. Diese.
Ach so, ja, klingt schon so.
Kann natürlich sein, ja.
Ja, na gut, also jedenfalls, als wir dann das Urteil in der Hand hatten und das lasen.
Weißt du noch, mit wem wir gelesen haben? Wir sind nämlich dann in den Zug gehüpft und sehr schnell nach Berlin gefahren.
Stimmt,
und mit wem saßen wir da im Speisewagen?
Mit Gerhard Baum, ne?
Mit Gerhard Baum.
Ja.
Wir haben also mit einem von den Beschwerdeführern sozusagen unmittelbar danach Wort für Wort eigentlich und ganze Passagen versucht zu verstehen, was das bedeutet.
Und auch da fiel uns schon diese Geschichte zur Quellen-TKÜ auf. Also war schon,
ja, mir fehlt dann noch eine andere Sache auf die mich, aber da können wir gleich zu kommen.
Ja, also in diese Quellen-TKÜ, da hat das Gericht halt gesagt, ist alles besorgniserregend, wenn der Computer einmal infiltriert ist, ist irgendwie die Schwelle überschritten, deswegen irgendwie problematisch. Aber, und dann kommt so ein Absatz, der für mich sich immer noch so liest, als hätten sie den erst so kurz vor Schluss irgendwie eingefügt, weil er nämlich den vorhergehenden Absätzen ja so im Geiste nicht so ganz entspricht, wo sie dann schrieben, also eine Quellentelekommunikation ist zulässig, nach Maßgabe der normalen Telekommunikationsüberwachung, wenn durch technische und rechtliche Maßnahmen sichergestellt ist, dass keine über die Telekommunikation hinausgehenden Daten erhoben und ausgeleitet werden.
Genau, ich darf übrigens bestätigen, dass Frank das aus dem Kopf macht und hier nicht abliest. Er hat das immer noch gespeichert. Ja, genau, das ist, was da steht. Das ist fast ein Zitat gewesen.
Das wirkt sich halt, also es wirkt auf mich immer so, als wenn die da noch einen Einlauf gekriegt haben von also den Bedarfsträgern. So, guck mal, wenn ihr das jetzt verbietet, dann haben wir hier die Terroristen im Land und ihr seid schuld.
Naja, so geht es, glaube ich, beim Gericht nicht. Aber
nein, aber also so liest sich das also einfach, der Kontext passt
also
nicht.
Also da ist eines der Urteile war, wo ja auch die Richter durchaus unterschiedlicher Meinung waren im Detail, würde ich schon davon ausgehen, dass es am Ende halt irgendwie ein Ergebnis eines
Kompromiss
Geben und Nehmens war. So, und
das kann man ja vielleicht auch mal erzählen, wie das eigentlich so läuft. Es gibt ja immer einen Berichterstatter, in diesem Fall war das Hoffmann Riem, der danach, also war sein letztes großes Urteil sozusagen, und tatsächlich Hoffmann Riem und seine Mitarbeiter schreiben dann auch das Urteil. Hm. Das ist ja, so ist das so verteilt, und währenddessen finden natürlich die Debatten statt.
Na gut, also jedenfalls, das war also der eine Punkt, der uns schon
also war einfach gut. Merkwürdig, und haben wir dreimal gelesen. Und
da war auch damals im Grunde schon klar, das ist jetzt eine Frage der Zeit, bis das passiert.
Das ausnutzen.
Und dann werden sie das bestimmt.
Haben sie auch angekündigt.
Natürlich. Aber also unsere Voraussage war nicht nur, das wird jetzt passieren, sondern da werden sie bestimmt verkacken. Und dann haben wir so.
Das ist richtig, ja.
Oder waren wir uns eigentlich von Tag 1 aus sicher, dass da irgendwie, das können sie nicht hinkriegen.
Und jemand hat ja, ich habe es gerade vorhin erzählt, jemand hat ja gerade noch den alten Talk, den Andreas Bog, Fefe und ich zum, ich glaube, das war nach dem Urteil. Hm. Oder? Nee, das war nach der Anhörung.
Nach der Anhörung,
also,
ja.
Ja, genau. Also muss es Ende 2007 gewesen sein. Da haben wir diese, wir haben keine Mythen, nee, wir haben auch keine Wahrheiten, aber gute Mythen, hieß er, glaube ich. Und da haben wir wohl deutlich aufgerufen am Ende, ich konnte mich jetzt auch nicht mehr erinnern, aber jemand hat es wieder getwittert, schickt uns doch mal, was ihr habt.
Na, wir haben mehrfach dazu aufgerufen.
Naja, aber da war halt also das erste Mal, da war doch gerade noch neu, war 2007. Klar.
Also, das gilt auch nach wie vor.
Ja, klar.
Wer bei sich irgendwelche staatliche Trojaner-Software findet oder...
Aber keine andere, bitte. Wir brauchen keine freilaufenden.
Ja.
Nur die staatlichen, bitte.
Ja, nun ja. Also,
ja, war dann noch ein zweiter Punkt, den ich damals, finde ich eigentlich bis heute auch unrichtig. Denn bezogen haben sie sich ja immer, auch in der Begründung, auf diesen juristischen Terminus, der heißt, also der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung. Naja, und der kommt ja eigentlich aus dem Urteil zum großen Lauschangriff. Und da haben sie ja gerade begründet gehabt, also in die Schlafzimmer darf man nicht mit Wanzen reinhören, weil man auch nur Gefahr laufen könnte, dass man was aufzeichnet, was höchst persönlicher Natur sei. Das heißt, und das steht auch so drin, dass es da einen absolut geschützten Kernbereich gab. Und das ist mit dem Urteil zur Durchsuchung aufgehoben worden oder aufgeweicht worden.
Relativiert, ja.
Genau, weil nämlich danach klar war, dass man sehr wohl was aus diesem Kernbereich aufnehmen darf, dass man es dann nur nicht verwerten darf. Aber für mich ist es halt ein Unterschied, ob ich das aufzeichnen darf.
Ja, der Hintergrund dabei war, dass die Regierung argumentiert hat, dass gerade schlimme Terroristen anfangen, diesen Kernbereichsschutz auszunutzen, indem sie halt in sozusagen
ihren Schlafzimmern,
in ihre Tagebücher, in ihren Schlafzimmern halt die schlimmen Bombenbaupläne reinschreiben. Also das war halt so sozusagen die Begründung, mit der sie versucht haben,
das Weltbild auch so klar war,
diesen Kernbereichsschutz auszuhöhlen. Naja, nun, nachdem die Ermittlungsbehörden da doch irgendwie mit weniger blauem Auge, als eigentlich erwartet hatten, rauskamen, haben sie dann ja offenbar angefangen,
eine Ausschreibung zu machen.
Zur Tat zu schreiten und eine Ausschreibung zu machen.
Fefe, könntest du aufhören zu chatten, man hört ja doch.
Ach weiß, ich tippe ganz leise.
Also im Vergleich zu sonst tippt er wirklich leise.
Ja, aber überleg dir doch mal, also wenn das jemand auswertet, kann er auch sehen, wer er tippt hat.
Nein, ist doch Fefes Passwort, nicht meins. Ja, na gut, also jedenfalls die Ermittlungsbehörden haben dann natürlich angefangen, halt irgendwie Software in Auftrag zu geben, und dann gab es die ersten Leaks dazu, nämlich die Sache mit dem Papier von dem Angebot.
Und der Leistungsbeschreibung.
Und der Leistungsbeschreibung von der Firma Digitask. Dieses
lief irgendwie, ich glaube, in einem Wiki der Piratenpartei und dann bei Netzpolitik, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, und dann irgendwann auch bei WikiLeaks. Also so war der.
Ja, aber das war viel später. Ja, nein, schon, aber das war, glaube ich, schon mal wegzensiert werden sollte.
Die haben noch eine Haussicherung gehabt, eine illegale, die Piraten.
Ja,
deswegen.
Aber das war, glaube ich, noch später. Das war deutlich später.
Ja, gut.
Das hatte schon niemand mehr erwartet.
Ja, also der. Jedenfalls wollten sie dieses Angebot weghaben. Ne? Also es war ihnen offensichtlich unangenehm. Und dass sie damit wieder mal den Fehler begangen haben, durch so eine Hausdurchsuchung quasi die Echtheit zu bestätigen, ist dann offensichtlich beim bayerischen LKA noch nicht so richtig durchgedrungen gewesen. Wollen wir hoffen, dass sie irgendwie dieses Mal ein bisschen schlauer sind.
Aber da kommt schon zu spät.
Die Besten der Besten.
Na gut, also der...
Es tut uns ja auch so ein bisschen leid, also mir zumindest.
Du hast einfach ein zu großes Herz.
Ach ja.
Ja, also diesem Angebot, was für den heutigen Kontext noch ein paar Mal relevant sein wird, wurde relativ detailliert beschrieben, wie so eine Quellen-Telekommunikationsüberwachungssoftware aussieht und was die Leistungsbeschreibung dafür ist. Und da ging es halt genau darum, dass die in der Lage ist, Skype abzuhören. Das ganze Ding lief unter dem Namen Skype Capture Unit. Und dass sie in der Lage ist, Bildschirmfotos zu machen und dass sie beinhaltete die Anmietung eines Servers im Ausland.
War denn noch ein Keylogger bei?
Ein Keylogger.
Doch, ich denke
kann
schon.
Sein, ja.
Das war damals auch mit bei.
Das ist auch eine Funktionalität für.
Nein, der ausländische Proxy, das war eine Empfehlung.
Ja, genau.
Naja,
aber jedenfalls war davon.
Wie man das so macht bei Angeboten, da machst du mal noch ein paar Punkte so optional.
Das ist ja auch mal ein Punkt, über den wir ja nochmal reden müssen. Wir müssen nochmal über den Ami-Server reden.
In dem Angebot ging es dann. Beziehungsweise das Dokument, was da liegt, da ging es halt primär darum, wer denn jetzt dafür bezahlen muss. Digitask vermietet irgendwie diese Software laut diesem Angebot irgendwie für irgendwas 2.500 oder 3.000 Euro im Monat. Also relativ viel Geld pro Abhörmaßnahme.
Das ist eigentlich, ja genau, das ist pro Maßnahme, oder? Ja.
Und du kannst es auch nicht kaufen, das kannst du nur mieten.
Ja.
Also die haben sich schon gedacht, naja, so viele Anbieter wird es ja nicht geben.
Genau.
Können wir ja mal die vertraglichen Rahmenbedingungen. Das
Geschäftsmodell, oder wie?
Ja, ja, natürlich.
Aber interessant daran ist natürlich, wenn man sich das mal ökonomisch anguckt, nehmen wir mal irgendwie 3.000 Euro im Monat und sie sagen, sie stellen es pro Abhörmaßnahme separat zusammen. Ja?
Ist ein Wachstumsmarkt, der Terrorismus.
Haben die klar erkannt. Durchschnittlich läuft so eine Maßnahme irgendwie 3 Monate oder 6 Monate, so, also irgendwie mal 3.000 Euro. Ist nicht so viel Geld eigentlich, ne? Also wenn man halt irgendwie sagt, der wird speziell für jede Maßnahme geschrieben, dann wird eigentlich schon klar, dass das nicht geht.
Wir hatten eine Hausnummer für die Summe, die entstammt, ich glaube, einer kleinen Anfrage, oder der Antwort auf eine kleine Anfrage. Damals war die Rede für so einen individualisierten Bundestrojaner 200.000
Euro.
Euro.
Ja.
Ja.
200.000 meinst du?
200.000, was irgendwie für eine...
Ja, ich meine 200.000 Euro, also 200.000.
So, was halt für eine individualisierte, weaponized Trojaner-Software ja durchaus eher eine realistische Größenordnung ist.
Ja, das fand ich eigentlich auch. Ja. Also da haben alle so gedacht, naja, das könnte man sich vorstellen.
So, Digitask vermietet jetzt diesen Kram für 3.000 Euro im Monat. Daraus folgt schon der Aufwand, den die da eigentlich für treiben können.
Den haben wir ja nur auch gesehen, den Aufwand.
Genau. So, dann mal irgendwie fast forward zur Jetztzeit.
Oh, wir machen wieder einen Zeitsprung. Okay, Frank ist heute ein bisschen komisch, oder?
Wieso?
Ich richte mich
eigentlich nur nach dem Pad.
Na, ich bin ja ein geflissentlicher Hörer und dann macht er ja auch nicht so Zeitsprünge. Aber gut, der Zeitsprung geht wohin?
Zuvor ein paar Monaten.
Na, solange wir immer nur nach vorne springen, ist doch gut.
Ja.
Bin doch nicht sicher.
Na, eine Rückblende machen wir gleich noch.
Oh, verstehe.
Ja.
Jetzt ein paar Monaten? Also zu welchem Zeitpunkt? Was passiert?
Na, als die ersten Platten bei uns eintrudelten.
Ja. Naja,
also wir haben das ja mehrfach
ist es ja auch schon wieder spät, wenn man sich mal überlegt, wann die angefangen haben, da einzusetzen. Eigentlich haben wir relativ spät Platten bekommen, oder?
Ja, also wir wissen, dass es seit 2007 und 2008 eingesetzt wird und die Platten trudelten jetzt dann erst.
Na, es gibt Fälle. Der erste Fall, der wirklich bekannt wurde, war ja der Fall der Spiegelredakteurin in Afghanistan.
Ja, aber das war ein BND-Trojaner.
Ja, aber der war der erste, der aus meiner Sicht öffentlich debattiert wurde.
Ja.
Also würde ich jedenfalls mal sagen, ja.
Die haben hatten auch zugegeben, dass der BND da auch irgendwelche Afghanen infiltriert hatte, ne? Aber das hätte niemand
interessiert. Da war auch noch irgendein Ministerium beteiligt in Afghanistan.
Ja, genau, irgendein Ministerium haben sie da infiltriert.
Ich habe vergessen, Außenministerium, ich weiß nicht.
Ja, das hat keine Sorge.
Okay, das hat niemand interessiert, da dachten alle.
Naja, doch, das war schon ein Skandal. Bei uns sind die Journalisten besonders geschützt auch.
Nicht aus datenschutzrechtlicher irgendwie.
Na hör mal, Pressefreiheit.
Das ist doch die nicht die Journalistenseite meine ich jetzt, sondern dass die daneben noch irgendwelche Ministerien in Afghanistan infiltriert haben.
Ja, aber das fiel in die Zeit, wo ihr schon irgendwie 3 Untersuchungsausschüsse, also BND-Untersuchungsausschüsse irgendwie im Gange waren.
Oh ja, die werden bestimmt in ihren Schuhen gezittert haben, die BNDler. Oh nein, noch ein Ausschuss. Wir sind so gut wie tot. Naja, also eigentlich, was ich interessant fand an diesem Digitask-Ding, ist, dass ja mein Gedankenmodell zu der Zeit eigentlich nicht war, das kaufen sie jetzt irgendwo, sondern das macht jetzt der BND in Amtshilfe. Ja?
Haben die da auch gesagt?
Klang so eine Weile, ja eben.
Genau.
Und deswegen hat mich das schon überrascht, dass die da jetzt den freien Markt befragt haben.
Den Billigmarkt.
Das wirkte so ein bisschen, naja, billig, also gut.
Ja Gott, also ich meine, für 3.000 Euro.
Ich meine, wenn du von der Qualität des Codes mal Rückschlüsse lässt, auf wie gut bezahlt die Leute gewesen sein werden, dann ist das also so billig auch nicht. Da ist schon noch Profitrahmen drin. Aber jedenfalls, es wirkte damals auf mich so ein bisschen so, als ging es da gar nicht darum, jetzt tatsächlich den Trojaner einzukaufen, sondern es ging darum, irgendwie so Kompetenzgerangel. Wir können das jetzt auch. Hm. Wir haben auch einen Trojaner, so wirkte das. Und die eigentlichen Maßnahmen nahm ich also noch lange an, würden dann schon mit Qualitätssoftware vom BND, wenn ich das jetzt mal so als kleinen Insider-Witz ablassen kann.
Hast du da etwa eine Qualitätsvermutung? Oder?
Nein, aber das, naja, das können wir vielleicht auch noch kurz erläutern. Also BND gilt nicht gerade als die Leuchte unter den Diensten. Jedenfalls.
Gut, ich meine, es gibt immer Ausnahmen, insofern wir wissen nicht.
Eigentlich haben wir ja gehofft, dass wir ein BND-Trojaner
Ich glaube, kriegen, das Jurezko-Buch hattet ihr doch auch schon mal.
Ja, natürlich. Also eigentlich haben wir gehofft, dass wir so ein BND-Trojaner kriegen und dass wir da noch irgendwie Spuren von irgendwelchen Einsätzen im Ausland finden oder so. Ne? Na gut, dann haben wir halt
Wir sollten für die Zukunft hoffen.
Ja, also es kann ja noch kommen. Ja? Das Jahr ist noch jung.
Jedenfalls ruhten dann die Festplatten bei uns ein. Naja, das Interessante war eigentlich, also ich glaube, das erste Interessante war, dass wir überhaupt was gefunden haben.
Ja, das
Also das war für mich eher überraschend. Ich habe gedacht, das können wir bestimmt zu den Akten legen. Also löschen werden sie können, habe ich gedacht.
Hm, und das dann, also
na, vor allem weiß man das ja nicht, ja, wenn irgendwie ein Typ zu dir kommt und sagt, ich bin hier infiltriert und die Erdstrahlen von den orbitalen irgendwie Gehirnwäschekontrollern
Weißt du, wie viel wir in diesen Tagen davon
ja,
haben?
Ja, ja, ja,
oh mein
weiß.
Gott.
Also was im Moment bei uns aufschlägt von Leuten, die sich überwacht und infiltriert fühlen, jedenfalls also nur, weil jemand beim CCC eine Platte einschickt, da machen wir uns eigentlich noch nicht viel Hoffnung, dass da tatsächlich irgendwas drauf ist.
Also die Wege waren jetzt zwar nicht, also die wollen wir ja hier nicht so näher besprechen, wie die nur zu uns kamen, aber... also
das ist kein Selbstläufer jedenfalls, dieser Übergang. In diesem Fall war doch was drauf, es war nicht mehr im Filesystem, aber es war halt...
Also ich fand es wirklich überraschend, ich hätte nicht gedacht, dass die das nicht löschen können, das hätte ich einfach nicht vermutet.
Ja, und die, also wie wir dann halt hinterher gesehen haben bei der Analyse, ist halt die Selbstmordroutine des Trojaners einfach schlicht nicht in der Lage, so zu löschen, dass man nicht mit Forensik-Tools die Sachen wieder runterkriegt, wenn nach dem Löschen halt nicht noch viele Daten auf die Platte geschrieben werden.
Ja klar, also wenn es irgendwie überschrieben wird, dann ist ja klar. Ja. Also ich glaube, wir brauchen jetzt auch in diesem Podcast nicht erklären, dass Löschen nicht Löschen ist oder so. Frank, mach doch mal ein Co-Referat zu, was ist Löschen auf einem Computer?
Nee. Haben wir doch schon mal einen
Kurs.
Haben wir schon, brauchen wir nicht. Ja. So, also der...
gut, ihr seid ja faul.
Also jedenfalls...
Service für die Lehrer.
Fanden wir dann halt auf dem Computer halt, nachdem halt die gelöschten Dateien wiederhergestellt wurden, fanden sich halt ein paar Sachen, die halt eher merkwürdig waren, unter anderem halt eine DLL, also eine dynamisch ladbare Library und ein Kernel-Treiber, die beide gelöscht waren und den
also gelöscht
entfernt
als gelöscht markiert
markiert und dann haben sich halt ein paar Leute an die Analyse gemacht und halt den an die Details und ja, vielleicht kann Fefe ja mal erzählen, wie man so eine...
Fefe, erzähl doch mal.
Genau, das ist doch dein täglich Brot.
So die Grundprinzipien des Reverse Engineerings.
Ach naja, also als erstes muss man ja finden, wie das Ding überhaupt geladen wird. Normalerweise so ein Trojaner, der installiert sich irgendwie oder überhaupt irgendwelche Malware installiert sich normalerweise im System irgendwie. Wir haben es hier mit Windows zu tun gehabt, das ist auch die übliche Lebensumgebung für Malware. Und da gibt es halt so eine Handvoll von Sachen, wie man sich installieren kann, üblicherweise so eine Autostartliste. Und da haben wir halt reingeguckt da trägt sich das Teil ein. Ja, das war schon mal das Erste danach. Was man als Erstes macht, wenn man die Datei hat, ist, dass man eben nach ASCII-Strings darin sucht, irgendwelche Zeichenketten, die aussehen wie Sachen, die man schon irgendwie zuordnen kann, und so ein Registry-Pfad ist eine Sache, die erkennt man, so ein Pfad im Dateisystem ist was, das erkennt man. So ein Gerätetreiber-Name ist, was erkennt man, und das sieht man halt. Ne? Das haben wir auch in dieser DLL gefunden. So Malware.
Sagt man da ein bisschen was zu den Tools, die man dann ja normalerweise schon zur Hilfe nimmt?
Also das erste, was man macht, ist tatsächlich ein Strings, also das ist einfach nur Suchen nach ASCII-Ketten. Danach disassembliert man, aber was ich, den Punkt, den ich davor noch machen wollte, ist, moderne Malware ist an sich verschlüsselt. Ja, also jetzt nicht wirklich verschlüsselt, weil muss ja sich selbst entschlüsseln können. Aber zumindest hat es einen Loader davor, ist irgendwie verschleiert und hat Maßnahmen, damit man es nicht debuggen kann.
Das müssen wir eigentlich der Presse auch nochmal erklären, weil das haben wir jetzt mal weggelassen. Nee,
wir haben das immer weggelassen, weil wir denen eigentlich keine Anleitung geben wollen, wie man das besser macht. Aber ja. Also normalerweise kommt man mit so einem Strings-Ding nicht weit, weil einfach die
das ist halt nix, ja.
Natürlich wissen und sich da irgendwie packen und Anti-Debugging drin haben und Kram. Ja. Ist hier alles nicht der Fall. Das heißt also schon beim
Strings, haben sich nicht
im Grunde hat man schon beim ersten Strings gesehen, das ist ein Trojaner und der besteht aus zwei Komponenten und die haben jeweils den Pfad der anderen drin. Ist ja schon mal ganz besonders schlau. Also das heißt, da haben wir auch ziemlich sofort gesehen, irgendwie das ist der andere Teil, ein Kernel-Modul, ein User-Space-Teil und dann kann man zum Beispiel IDA benutzen, das ist so der Disassembler der Wahl zum Reversen und da lädt man dann eben diese Sachen rein und dann kriegt man so ein Disassemblat. Und da stehen dann die ganzen Symbole nicht mehr drin aus dem Quellcode und es ist auch nicht mehr C, sondern es ist dann eben Assembler-Code. Aber das kann man trotzdem rekonstruieren, die Schleifen.
Achso, das war übrigens kein C-Code, den wir da, also
worüber ich meine.
Genau. Nur dafür, dass die Hörer nicht denken.
Nein, aber das Problem ist halt, dass so eine Hochsprache wie C oder eben andere oder C++ oder andere Sprachen, die werden eben auf Maschinencode abgebildet und es ist keine 1:1 Abbildung. Deswegen ist das kein Selbstläufer, aber man kann aus dem Maschinencode so grob die Struktur von dem Code darüber zurückbasteln. Das muss man sich wie so ein Puzzle vorstellen.
Und auch wer welche halt Funktion was aufruft, ist
verschiedene
ja auch immer
Teile. Ja, das ist gerade so ein Punkt, der hier ein bisschen schwieriger war, weil es eben C++ war. Und da ist es eben keine direkten Aufrufe in vielen Stellen, sondern es geht über irgendwelche virtuellen Funktionstabellen. Also das ist kein Selbstläufer, aber das ist eben die Kompetenz eines Reverse Engineers, dass er sowas zurückbasteln kann. Das dauert ein bisschen, wir haben da auch ein bisschen Aufwand reingesteckt und
6-7 Wochen waren das schon insgesamt. Ne?
Na gut, also aber jetzt nicht Vollzeit.
Nein. Schätz mal, wenn du das Vollzeit hinkriegen willst, also ich würde mal denken, 3 Tage hast du das, wenn du nur das arbeitest?
Nee, ist schon ein bisschen mehr.
Meinst du ein bisschen mehr?
Naja, in der Woche hat man es durch. In der Coverage.
Ja, eine Woche ist vielleicht realistisch, aber ich meine, wenn man halt irgendwie nach Feierabend macht, 6-7 Wochen waren da bestimmt.
Ja. Ja, also wir haben jetzt aber auch keine wirkliche Not irgendwie gehabt. Und da
ich weiß nicht, ich überlege, wenn ich da der professionellen Firma gebe oder da Geld auf den Tisch lege, haben die mir das in 3-4 Tagen gemacht.
Ja, aber naja, ne, die
ganze. Das würde ich schon, also würde ich erwarten.
Wenn sie
das
mit mehreren Leuten machen,
ja. Und halt, ja. Naja, klar.
Na gut, aber alleine
vielleicht. Also machbar ist es, ja. Wir haben jetzt nicht furchtbar auf die Tube gedrückt.
Naja, wir haben eigentlich erst angefangen, wirklich auf die Tube zu drücken, nachdem klar war, dass es da einiges an Brisanz gibt. Und nachdem die ersten Funktionalitäten so rauskamen, dann ging es eigentlich erst los.
Also man konnte an dem Trojaner sehen, was sehr ungewöhnlich ist für Malware, dass der die Skype-API benutzt. Ja, also dieser Trojaner meldet sich bei Skype an und sagt, hallo, ich bin ein Skype-Modul, ich würde gerne mithören.
Weißt du, ich weiß gar nicht, warum du das so ungewöhnlich findest. Diese Menge an kriminellen Spionagesoftware, die einfach nur voyeuristisch Skype-Telefonate mithören will, ist dir wohl entgangen?
Ja, in der Tat, ist mir entgangen, gibt's nämlich nicht. Denn andere Trojaner, die mithören, legen keinen Wert darauf, beim Anfang der Telekommunikation mitzuhören, sondern die gehen einfach zum Audio-Device und hören alles mit.
Ist ein Argument, aber bei mir sind immer diese ganzen...
Nein, aber ich meine, das ist ein wichtiges Argument, weil das eins unserer technischen Hauptindizien dafür ist, dass
ich einen
Regierungstrojaner ist. Naja, ja, ich will natürlich. Das hier nur sicherstellen, falls wir humorlose Hörer haben, das weiß man nicht.
Humorlose Hörer haben wir nicht.
Wir haben doch keine... Naja, wir könnten Bundestrojaner-Abstreiter haben. Es gibt ja welche.
Meinst du?
Das ist aber dann deren Problem, wenn sie hören.
So, ich hab's in der heiße Trolle.
Global Warming-Leugner. Naja, also das, um das nochmal ein bisschen auszuführen. Ja. Normalerweise, wenn man Trojaner ist und der möchte gern mithören bei Skype, dann ist einem das doch scheißegal, ob man auch irgendwie das Räuspern davor hört oder nicht. Dann geht man einfach ans Audio-Device und hört mit. Ja? Oder man klingt sich in die Sound-Infrastruktur von Windows ein. Da gibt's verschiedene Pfade, die da genommen werden. Aber man geht jedenfalls nicht zu Skype. Denn was Skype macht, wenn man dieses API benutzt, ist ein Pop-up und sagen, wollen Sie denn wirklich dieser Anwendung...
You really wish to.
Wollen Sie wirklich das Audio durch diese obskure Anwendung pipen, ja? Und da sieht man schon, dass der Infektionsweg für sowas ein bisschen trickreich ist. Da muss also entweder physischer Zugang da sein und der Typ, der das installiert, macht halt das Pop-up weg. Oder die haben noch irgendeine andere Routine, um sich da einzuklingen.
Also was man dazu sagen muss, diese Skype... Abhörnummer haben wir uns da drin nicht besonders intensiv angeguckt, weil es eben klar war, dass das eine Funktion ist, die ja gerichtlich genehmigt ist und wo es klar ist.
Ja,
und
sie geht auch, das wussten wir ja schon. Genau,
dass sie geht, wussten wir halt zu dem Zeitpunkt. Was aber interessanter war, waren eben die anderen Funktionen, die wir noch da drin gefunden haben.
Weil der Punkt ist halt, wenn du deine Skype-Funktionalität findest, dann ist das einfach mal eine rote Fahne.
Genau.
Ja, hier haben wir einen Trojaner, der ist interessant.
Behörden-Trojaner. Ja, Behörden-Trojaner. Ja, aber erzählt mal der Presse, damit hätte ich auch schon Schwierigkeiten, verstehen die
wir
ja nicht.
Ja, natürlich, deswegen haben wir ja diese Sendung hier, da können wir das in Ruhe erläutern.
Genau.
Ach, ja. Also normale Trojaner, die mithören, scheißen darauf, ob jetzt ein Telefonat angefangen hat oder nicht und hören einfach alles mit. Und dieser Trojaner geht extra Aufwand ein und zwar gar nicht mal trivialen Aufwand, um von Skype tatsächlich mitzukriegen, wann jetzt das Telefonat anfängt.
Also sie haben sich schon Mühe gegeben, diesen Teil der Software so zu schreiben,
und
dass er gesetzeskonform
sein könnte. Der einzige Grund, warum man sowas tun wollen würde, ist, wenn man gesetzliche Vorschrift hat, dass man nur das Telefonat mitschneiden darf. Einen anderen Grund gibt es dafür eigentlich nicht.
Ja.
Ja. So, das ist eine der wichtigen technischen Indizien, warum wir uns relativ sicher waren, dass es ein Regierungstrojaner ist. Und dann haben wir eben mal den Rest angeguckt. Und da war natürlich jetzt der Kontext gegeben von dem Verfassungsgericht, die ja gesagt haben, es muss technisch vorgesorgt sein, dass man damit keine Sachen machen kann, die nicht hier in dieser Liste drinstehen. Und in der Liste stand nicht drin, dass man Malware nachladen darf.
Und das gilt natürlich nicht nur für die Quellen-TKÜ, sondern auch für den Bundestrojaner TM, also die richtige volle Online-Durchsuchung. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen unterschieden, also das ist ja jetzt in der Presse ganz wenig unterschieden worden, aber ich glaube, das haben wir jetzt dann, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind, aber verboten ist, wäre das für beide, also das Nachladen.
Ja, gut, also Bundestrojaner, ich bin da auch so ein bisschen schuldig, ich habe in meinem Blog die Begriffe durcheinander geworfen.
Ja, zwar, das haben aber alle, Hanni, da bist du nicht der Einzige.
Und zwar durchaus absichtlich, weil das eben ein Begriff ist, den die Leute kennen.
Oh, jetzt tritt er wieder hin, als wenn das Absicht war, das macht er jedes Mal.
Ja, das war auch Absicht. Bundestrojaner kennen die Leute. Computerwanze ist so ein Ding.
Wir sollten noch mal kurz erklären.
Computerwanze, was ist denn das? Bitte hör mal. Also, ja,
aber wir sollten vielleicht, gar nicht. Sollten vielleicht noch mal erklären, wie die...
Gut. Nee, warte mal. Wir sollten erst mal sagen, was das für eine Auswirkung hatte, dass die Leute alle über Bundestrojaner geredet haben. Das hat nämlich die Dementis beeinflusst, die jetzt von der Regierung kamen. Denn die haben versucht,
Moment, lass uns bitte erstmal kurz durcherklären, was der technische Teil davon ist.
Gut.
Und dann kommen wir zu diesen ganzen PA-Spielen hinterher, weil die sind interessant für sich.
Durchaus unterhaltsam.
Genau. Gut, also was wir getan haben, wir haben uns halt angeguckt, was für Kommandos nimmt das Ding an. Da findet man dann halt so ein großes Case-Statement. Das heißt also, wenn irgendwie dieses Kommando reinkommt, dann macht dieses. Und das Ding hat halt insgesamt, also frisst halt 18 Kommandos und die sind halt nummeriert von 1 bis 18. Das heißt also, das hat sich hin, dann schickt er eine 1 hin und der macht das Kommando 1 und man schickt dann eine 14 hin und der macht das Kommando 14. So, und wo wir dann so ein bisschen verblüfft waren, also alle, die da eigentlich sich in dieses Binary vertieft haben, war, alle, die sozusagen zum ersten Mal da durchguckt haben, haben erstmal nach der Entschlüsselung für die Kommandos gesucht, also nach der Funktion, die halt einfach die Kommandos entschlüsselt, weil wir wie selbstverständlich natürlich davon ausgegangen waren, dass die Kommandos, die diesen Trojaner regeln, müssen doch verschlüsselt sein. So, aber
nein, nicht nur verschlüsselt, auch signiert.
Und auch signiert.
Also das ist ja noch schlimmer.
Ja,
Verschlüsselung ist ja eine Sache, aber gut, der Punkt ist halt, wir haben ja durchaus Verschlüsselung gefunden in dem Trojaner.
Das war auch ziemlich das Erste.
Aber keine Entschlüsselung.
Genau, es gab halt keine Entschlüsselung. Es gab nur Verschlüsselung in diesem Trojaner. So, und das war halt irgendwie so. Das ist mehreren Leuten passiert, die nachher da irgendwie angefangen haben, diese Binary zu gucken. Alle haben erstmal diese Entschlüsselungsfunktion gesucht, um erstmal irgendwie zu verstehen, wie dann das Command-Parsing funktioniert. Und die war nicht da.
Und hier muss man mal so einen Hacker erklären, ja. Wenn ein Hacker sich das ansieht und findet die Funktion nicht und der weiß, das ist eine Malware, dann denkt sich der Hacker, boah, die müssen ja schlau gewesen sein. Die haben das bestimmt irgendwie versteckt, das finde ich jetzt. Ja. Und so haben wir also durchaus Wochen damit verbracht, diese Scheiße zu suchen.
Na, nicht Wochen.
Ja, aber also, wenn man addiert, wenn man die ganzen Leute addiert, die geguckt haben, dann kommt da durchaus, also jedenfalls war halt nicht da. Und deswegen haben wir uns das auch nicht nehmen lassen, im Report da so ein bisschen gehässig drauf zu kloppen.
Ja, wir haben so ein bisschen Vorwürfe gekriegt. Ja, gut,
okay, lass mal ein bisschen im Dings bleiben. So, also das Ding nimmt also Kommandos an und führt die halt einfach aus. Und die Kommandos, die wir gefunden haben, sind halt so die man erwarten würde. Das Ding macht halt eine Skype-Interception, das Ding macht Screenshots, das Ding hat eine Bildschirm-Streaming-Funktionalität, also wo man halt mit niedriger Auflösung den Inhalt des gerade im Vordergrund befindlichen Bildschirmfensters gestreamt bekommt.
Also so eine Art, wie nennt man das, Screencast, ne?
Genau, ein Screencast von mit niedrig aufgelösten JPEGs. Wo man sich dann auch sehr genau vorstellen kann, wie einfach dann so der Arbeitsablauf aussieht. Nämlich, da sitzt einer vor diesem Fenster, guckt dem beim Webbrowser benutzen zu und immer wenn es interessant wird, macht er halt Hi-Res Bildschirmfotos. Was man dazu sagen muss, ist, dieser gesamte Trojaner hält keinerlei State. Das heißt also, der hat keine Funktion, die ihnen zum Beispiel über einen Reboot hinaus noch Informationen beinhaltet. Das heißt also, alle Informationen, die er braucht an Konfigurationen, sind hardcoded. Also zum Beispiel die IP-Adresse des Command- und Control-Servers, die Portnummer, der String, mit dem er sich anmeldet und sagt, wer er ist, das ist alles hardcoded.
Sag doch mal, was ein Control- und Command-Server ist.
Genau, also
haben wir auch noch nicht angesprochen.
Das Ding telefoniert halt permanent nach Hause und benutzt dazu halt...
Ab dem Zeitpunkt, wo der Rechner an ist.
Genau. Das ist so eine Militärbegrifflichkeit eigentlich, ursprünglich, die dann bei Botnetzen gelandet ist, und deswegen haben wir das auch benutzt, weil das ja eigentlich, im Grunde ist es ja ein Botnetz. Ja. Wir haben also eine Kiste in Amerika irgendwo stehen, ob das jetzt ein Proxy ist oder vielleicht kann man da auch irgendwie sich per R-Desktop einwählen oder so, das wissen wir jetzt nicht. Hm. Aber der Punkt ist, von dieser Kiste aus werden halt die ganzen Trojaner kontrolliert, die da in der Wildnis rumlaufen, und sowas nennen
die Deutschen,
eben,
aber vielleicht auch andere, wir wissen es nicht.
Naja, wahrscheinlich werden die deutschen Trojaner da auch von ausländischen Diensten ferngesteuert. Jedenfalls, das nennt man halt im Militärjargon nennt man das eben Command- und Control-Server. Das ist eben die Kommandozentrale, die Leitzentrale, würde man vielleicht bei der Feuerwehr oder so sagen.
Ja.
Und da kommt diese Begrifflichkeit her. Das heißt, wir haben eine IP, und die steht nicht in Deutschland, von da kommen die Kommandos. Und das ist ja an sich schon mal ein Problem.
Was man dazu sagen muss, wir haben halt eher mehrere Trojaner-Varianten, und bei einem davon ist die IP in den USA, und bei anderen Samples werden zum Beispiel auch deutsche Server benutzt. Das heißt also, wir sehen da halt auch schon eine gewisse Varietät in den unterschiedlichen Anwendungen von diesen Trojanern. Und dieser Server in den USA wird also höchstwahrscheinlich dafür benutzt, halt die Sachen entsprechend zum Beispiel diesem Digitask-Angebot, die ja eben genau davon gesprochen haben, den einen Server im Ausland zur Verschleierung der IP-Adresse zu benutzen, halt dann wieder hierher geleitet. Und diese Fernsteuerfunktion, also dass das Ding praktisch live ferngesteuert wird, weist auch nochmal sehr deutlich darauf hin, dass es sich also auf gar keinen Fall um einen kommerziellen Trojaner handeln kann, weil niemand, der sowas kommerziell macht, würde sich so einen Aufwand leisten.
Den Personalaufwand,
genau. Bedienen wollen, ja, natürlich so, nicht.
Sondern du wirst das Ding halt vollautomatisieren, sodass halt...
Ich hätte sowas auch noch nie gesehen, was man, also ich meine, das ist ja auch geradezu gefährlich für die Entdeckung.
Ja, also dass man halt einfach diese Live-Fernsteuerung da so einbaut, ist halt ein deutlicher Hinweis darauf, dass man sowas nur tut, wenn man halt rechtliche Vorgaben entsprechender Art hat. Naja, und dann haben wir halt weitergesucht und haben halt dieses Kommando 14 gefunden, mir ist ehrlich gesagt so ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt, weil ich war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als es klar wurde, okay, da ist irgendwie ein bisschen Skype und ein bisschen Bildschirmshots drin und so, dachte mir, okay, leider wird es jetzt ab jetzt langweilig, weil irgendwie die machen halt nur, was ihnen erlaubt ist. Und vielleicht finden wir noch ein paar Exploits oder ein paar Bugs, die man halt irgendwie hochnehmen kann und so wie die Codequalität aussah. Und dann.
Moment, wir müssen eine Sache noch erklären. Also wir haben gesagt, der erste Pass, den man macht, ist, dass man halt die Strings betrachtet.
Mhm.
Und da sieht man auch Funktionsnamen von gefährlichen Funktionen. Ja, eine von diesen Strings wäre halt Create Process. Das ist eine Windows-Funktion, um ein neues Programm auszuführen.
Mhm.
Und wenn ein Trojaner das gar nicht hat, diese Funktion, dann ist der erste Gedanke, den man hat, also aber andere Funktionen hat, dann denkt man sich, naja, also entweder sie haben es verschleiert, oder sie rufen es nicht auf, und wir gingen halt von Letzterem aus, weil der Rest eben völlig unverschleiert war. Ne? Und dementsprechend groß war unsere Überraschung, als wir gesehen haben, dass der sich eben dieses Create Process zur Laufzeit aus verstreuten Konstanten zusammenpopelt, in einen String tut und dann benutzt. Ja, das heißt, das ist so das einzige bisschen Verschleierung, was wir in diesem Ding gesehen haben. Ist eben
bisher,
genau diese Funktion.
Noch was, aber
naja, also bisher, sag ich mal.
Vermutlich ist es das einzige.
Das Einzige, wo wirklich von Verschleierung die Rede sein kann, ist eben dieses Ding, und das ist genau das, was ihnen explizit verboten wurde, und das ist eben auch der Punkt, wo wir gesagt haben, naja, das ist kein Zufall, sondern das ist Vorsatz.
Naja, aber ich denke, dass es danach kam. Erst, ich bin nicht mehr sicher, in welcher Reihenfolge.
Ich weiß es halt genau, es war halt so, dass wir haben halt diese vor dieser Funktion gesessen und disassembliert und haben uns die angeguckt, und da gibt es halt so ein Shell-Execute-Kommando. Und da gibt es dann halt so ein Statement, wo zu einem Debugger, haben halt irgendwie durchgesteppt und geguckt, irgendwie kommt es denn an, passiert denn was? Und kamen dann an den Punkt, wo es hätte eigentlich executen müssen, aber da gab es halt einen Compare, und der schlug fehl. Wenn also eine Konstante 1 oder 0
hätte 1 sein sollen,
war eine 0.
Genau, war eine 0. Da dachten wir, shit, haben sie offensichtlich, ist der gesamte Codepfad drinne, aber es offenbar ausgeschaltet. Ja. So. Und das war irgendwie morgens um 6 irgendwie und ich bin halt nach Hause gefahren und so und dann irgendwann so, ich war halt irgendwo auf dem Fahrrad irgendwo in der Pampa, weil irgendwie nichts mehr fuhr. Und da kam dann irgendwie der Anruf so, naja, wir hätten nur mal im Debugger weitersteppen müssen, weil danach ging es halt weiter und danach hat er sich dann halt diesen Create Process zusammengebastelt und den halt executed. Und als ich dann zu Hause war, kriegte ich dann schon die SMS irgendwie, dass irgendwie der Calculator läuft.
Also das kann man ja ein bisschen nachvollziehen, wenn man jetzt den Bericht liest, da ist ja ein, zu sagen, ein Stück davon, also die Kommentierung noch drin. Also genau. Wer jetzt das Stück sucht, kann das im Bericht finden.
Genau, da gibt es dieses irgendwie Nav, wenn hier eine 1 stehen würde, würde es executed. Genau. Genau. Und wenig später war dann klar, halt executed halt. Und zu dem Zeitpunkt war dann halt klar, dass es halt auch für uns eine ganz schön dicke Nummer wird, weil damit halt klar ist, dass eben die Grenzen des verfassungsmäßig Erlaubten für einen Quellenticker-Trojaner massiv überschritten.
Und für einen Bundestrojaner.
Und für einen Bundestrojaner auch. Ja. So. Und also um nochmal zu sagen, die Vorgabe des Gerichts war ja, dass durch rechtliche und technische Maßnahmen sichergestellt ist, dass es eben keine Überschreitung dieser Vorgaben gibt. Naja, und gut, dann ab da war dann halt primär halt das Ding halt nochmal weiter erkunden. Dann wurde halt die Steuersoftware dafür geschrieben. Also wir haben da eine Steuersoftware entwickelt.
Das war relativ zackig.
Die halt irgendwie ein hübsches User-Interface hat. Und
weißt du schon, die Beschwerden darüber, dass die Apple Graphic User Interface Guidelines nicht eingehalten wurden?
Ja, die von Leuten kommen, die sonst lieber
alle direkt auf den Mond schießen zu dem Zirkel, wie die Julis gefordert haben.
Naja, egal. So, also wir vermuten mal, dass unser User Interface besser aussieht, als das, mit dem die Beamten da arbeiten müssen.
Ja, jetzt vor allen Dingen, das ist ja so unglaublich wichtig.
Siehst du, jetzt wirst du auch altersmilde und hast Mitleid mit den Leuten.
Ich hab da kein Mitleid mit, das ist Häme, Fefe, Häme. Mitleid klingt anders.
Tja, aber ich hatte aber zu den Apple-Fanboys vielleicht auch immer noch ein mildes Herz.
Wieso sollte ich das tun? Wenn ich schon sage, dass unser User-Interface besser aussieht, als das, was die Beamten haben müssen.
So. Man weiß es nicht, wir haben das User-Face der Beamten ja Interface.
Nee, aber
nicht
vielleicht
gesehen.
Werden wir das ja sehen.
Na, also es würde mich wirklich wundern, wenn die Beamten ein vergleichbar komfortables User-Interface haben.
Ja, wahrscheinlich dürfen wir.
Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, und dass da großer Lauschangriff klick vorhanden ist als Button, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Das kann ich mir schon vorstellen.
Großer Lauschangriff als Button?
Ja. Also wahrscheinlich wird er irgendwie anders heißen, aber
ja,
akustische Wohnraumüberwachung.
Ja, wahrscheinlich müssen deren Buttons dann länger sein. Deswegen brauchen die 16:9 Displays für die Abhörmaßnahmen. Gut.
Ja.
Also dann ging es halt irgendwie daran, halt irgendwie die das nochmal zu vergleichen mit den anderen Trojaner-Varianten, die wir hatten, also ob da dieselben Sachen zu finden sind. Aber wir haben uns natürlich erstmal mit Binary von einem angeguckt.
Erst war der Schlüssel, der AES-Schlüssel derselbe
also,
ist?
Also die Identifikation darüber, dass es halt dieselben Trojaner-Varianten sind auf den verschiedenen Platten, die wir bekommen haben, funktionierte halt auch primär darüber, dass überall derselbe AES-Key drin ist, was auch noch so ein Ding ist, wo wir uns echt an den Kopf gefasst haben, dass also die Kommunikation vom Trojaner zum Server immer mit demselben Schlüssel erfolgt und dieser Schlüssel über mehrere Jahre hinweg, also wir haben Samples aus mehreren Jahren, immer derselbe ist.
Na, zumindest aber viele Monate.
Nö.
Na, ist schon, können wir so genau eingrenzen?
Ja, wir können es über einen Zeitraum.
Stimmt, wenn du zusammenrechnest, ist das ja,
über 2 Jahre derselbe Schlüssel. Ja.
Richtig.
Und
naja, die Upgrade-Kosten und so weiter, wir haben Sparmaßnahmen, das geht ja
genau,
nicht.
Genau, also die Frage halt eben, ob nun diese Software individuell pro Maßnahme zusammengestellt wird. In dem Code finden sich eine Menge tote Codepfade, die halt nicht benutzt werden. Also Sachen, die halt einfach drin sind. Also zum Beispiel ist da ein kompletter Codepfad drin, mit dem man einfach so das Mikrofon anmacht. Also eigentlich ein großer Lauschangriff, nur der ist nicht aktiv.
Ja, und der Keylogger.
So, und es gibt halt einen 90% von dem Keylogger an diesem Kernel-Treiber, aber auch der ist nicht aktiv. Das heißt also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass also man kann dann so ein bisschen daraus folgern, wie wird denn so ein Trojaner eigentlich zusammengebaut und macht halt den Eindruck, als hätten die sich da irgendwie so einen Baukasten programmieren lassen.
Und schön die Module zusammengesteckt.
Und dann sitzt da halt nur noch so ein Hiwi, der in seinem Visual Basic Script irgendwie klickt, welche Funktion jetzt da an sein soll, aber auf den Kern des Ganzen halt irgendwie keinen Einfluss mehr hat. Und so, dann ging es halt daran, den Report zu schreiben, also halt das zu dokumentieren und das Video zu machen für die Präsentation, sodass wir halt zeigen können, wie unser Fernsteuertool funktioniert und die Pressemitteilung zu schreiben. Und dann habe ich noch halt irgendwie den Artikel für die FAZ geschrieben, um die Sachen so allgemeinverständlich wie möglich zu machen. Und irgendwann hat uns dann die FAZ angeboten, so okay, wir können da auch den Code abdrucken. Also den Code, der genau dieses Execute macht. was wir dann doch, wo wir erstmal einen Augenblick schlucken mussten, aber das ist doch eigentlich ganz interessant.
Naja, im ersten Moment haben wir eigentlich alle lachen müssen über die Idee, dass man also auf 4-5 Seiten den Code abdruckt, aber natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich eine geniale Idee.
Das ist ein Meilenstein.
Ja.
Ja, nein, man muss sich überlegen, wie auf andere Leute Code wirkt. Das ist mythisch, ja. Das ist wie eine fremde Sprache, die, weiß ich nicht, uralt ist oder also irgendeine Aliensprache. Man versteht es nicht, aber es also hat einen Einfluss auf Leben und so. Also, naja.
Ja, na gut, und dann haben wir halt den Kram rausgehauen. Und eigentlich ist ja die interessante Frage jetzt, wie es jetzt, was jetzt passiert. Und heute war nun der Tag, wo es halt anfing, richtig hektisch zu werden.
Im Prinzip, wo wir hier sitzen, kommen dauernd die neuen Nachrichten rein.
Genau. Und die
werden wir gleich noch ein bisschen iterieren, was da eigentlich alles passiert ist. Seit wir angefangen haben aufzunehmen, sind drei Bundesländer umgekippt und haben Geständnisse abgeliefert.
Ja, also die interessante Frage war, wir haben ja die Sachen anonym bekommen und nur ja, weil eben das ja zum Teil im laufenden Ermittlungsverfahren geht, deswegen wir halt nicht in der Freiheit waren, zu sagen, wo es jetzt herkommt und um welche Ermittlungsverfahren es geht. Das ist ja.
Ja, wir wollten tatsächlich also da die Informanten schützen. Das war auch so abgesprochen. Aber wenn natürlich jetzt einer der Informanten selber damit an die Öffentlichkeit geht, nun, da könnten wir natürlich uns nur freuen, denn damit ist klar, ja, was das für ein Fall ist. Dann man kann natürlich anders politisch debattieren jetzt.
Genau, also in dem Fall geht es halt darum, dass halt ein Ermittlungsverfahren, was wo vom LKA Bayern Trojaner eingesetzt wurden, also dass da offensichtlich eines der Samples herstammte, was wir untersucht haben.
Genau. Naja, und das füllt halt eine Lücke, die wir zum Beispiel in dem Bericht nicht haben, weil wir ja nicht wissen konnten, wie ist der Schadcode eigentlich auf den Rechner gekommen. Genau. Und jetzt wissen wir, wenn das ist, ja, zu sagen, oder wir können dürfen es offiziell sagen, nämlich Flughafen. Dass das also da eine Flughafenkontrolle gefaked wurde und eben da ein paar Minuten der Rechner eingezogen wurde und dann war halt danach die Schadsoftware drauf.
Ja.
Und später wurde der beschlagnahmt und Teile der Daten von dem Einsatz dieses Trojaners wurden benutzt und da fanden sich unter anderem eben auch die Bildschirmfotos.
Ein bisschen erwähnenswert ist noch, dass das kein Terrorfall war.
Nein, das ist eine Ermittlung gegen ein pharmazeutische Medikamente und Zeug.
Eine Online-Apotheke, genau. Ja. Also es hat nichts mit Terror zu tun, da geht es auch nicht um Lebensgefahr für irgendjemanden, sondern das ist eigentlich keine schwere Kriminalität, wie das Verfassungsgericht angesagt hat.
Ja, und die interessant ist jetzt natürlich die Reaktion des Staates. Ne? Also die erste Reaktion des Innenministeriums war ja erstmal zu sagen, also
erstmal nichts. So anderthalb Tage war da Funkstille.
Genau, also wir müssen dazu sagen, wir haben uns halt im Vorfeld dieser Release halt irgendwie ziemlich den Kopf gemacht, ob das jetzt so richtig ist, was wir tun, also ob wir da möglicherweise Ermittlungsmaßnahmen kaputt machen, wie also was die Probleme sind.
Ja, wie wird Ihnen vorher sagen, es war eigentlich von Anfang an klar, dass wir Ihnen eine Warnfrist geben, weil wir wollten auch keine Ermittlungen stören.
Ja.
Also darum geht es uns ja nicht. Wir wollten ja im Prinzip eigentlich dann nur zeigen, was wir haben und nicht irgendwelche aktuellen Ermittlungen irgendwie unterbinden und uns auch nicht vorwerfen lassen.
Ja.
Das war eigentlich also, klar, wir haben nur über die Frist überlegt.
Man muss ja dazu sagen, wir wussten ja nicht, wo die jetzt herkommen. Das heißt, es hätte auch tatsächlich ein Terrorfall sein können. Ja? Und das war nicht unsere Intention, jetzt hier das BKA am Arbeiten zu hindern. Und nachher fliegt der Bundestag in die Luft, darum ging es uns nicht. Aber selbst wenn das ein Terrorfall gewesen wäre, dann muss er sich trotzdem an die Schranken vom Verfassungsgericht halten.
Natürlich.
Das heißt, selbst dann wäre das richtig, richtig gewesen, was wir gemacht haben.
Ja.
Wir können ja mal sagen, wie viel Vorwarnungen wir denen gegeben haben. Das waren irgendwie so 2 Tage, oder?
36 Stunden. Also wir haben 36 Stunden, also wir haben mit Burkhard Hirsch geredet und der hat 36 Stunden vor unserer Release das Bundesinnenministerium auf entsprechender, fast höchster Stelle informiert. Um denen halt noch die Gelegenheit zu geben, halt irgendwie die entsprechend halt zu reagieren oder die Landesbehörden zu
treffen. Das ist ja auch erfolgt.
Und so, und das hat dann auch erfolgt. Also die, so und wie gesagt, also wir sehen uns da halt nicht in irgendeiner Rolle irgendwelche Ermittlungen dazu beeinträchtigen, sondern wir wollen halt einfach nur dafür sorgen.
Also ich meine, wir wollen sie schon beeinträchtigen, aber auf eine andere Weise. Also für mich ist es schon auch ein politisches Ziel zu sagen, das soll in Zukunft nicht mehr verwendet werden. Wenn sie Internettelefonie abhören wollen in Zukunft, dann müssen sie sich an die Anbieter wenden, die haben ohnehin Abhörschnittstellen.
Ja.
Also dafür einen Rechner zu infiltrieren, lehne ich grundsätzlich ab.
Das
und das würde ich auch so kommunizieren. Insofern will ich ihre Ermittlungen schon stören in gewisser Weise, nämlich dass diese Praxis nicht mehr fortgeführt wird.
Ja.
Aber jetzt nicht für konkrete Verfahren.
Nee, gut, das wäre auch illegal.
Ja, dazu haben wir, glaube ich, auch zu wenig Einblick, was da gerade läuft in Bayern. Und da würde ich auch nicht. Nee. Haben wir auch, glaube ich, niemand bei uns irgendwie gestritten drüber.
Nee, also lustigerweise gab es ja so einen taktischen Effekt, der sich eigentlich ganz gut ausgezahlt hat. Dadurch, dass wir nämlich nicht gesagt haben, wo wir das her haben, haben plötzlich alle möglichen Leute mit schlechtem Gewissen sehr zurückhaltend reagiert. Also wir haben ja so ein bisschen mit zwei Szenarien gerechnet. Entweder hier steht so ein SWAT-Team und räumt uns die Bude aus.
Das ging aber nicht mehr.
Naja, klar, aber können ja nicht wissen, ne? Also die hätten schon irgendwie, ich meine, es gibt Präzedenzfälle dafür, dass
sie da irgendwie nervös reagieren. Wir können es ja mal sagen, also wir haben die Platten sind nicht nirgendwo mehr, wo sie beschlagnahmt werden können. Wir haben die halt irgendwie an einen neutralen, sicheren Ort verbracht.
Wir haben auch alle nochmal aufgeräumt.
Und haben alle nochmal aufgeräumt. Also lieber LKAs, falls ihr jetzt gerade noch drüber nachdenkt, das würde nicht zum Ziele führen.
Das zweite Szenario war, dass die alle sagen, nee, machen wir nicht. Ja, dass irgendwie einer übrig bleibt, irgendwie das LKA Helgoland, ja, so sage ich jetzt mal überspitzt, und alle anderen sagen, na, würden wir nie machen.
Genau.
So. Und das war so ein bisschen die Idee. Und dann meldet sich halt überhaupt keiner. Also dann war irgendwie totale Funkstille.
Naja, wir haben natürlich immer wieder hintenrum mal so gehört, dass sie den wohl mitgekriegt haben. Also es gab schon so wilden Telefonverkehr, da haben wir ja einige mitgekriegt, aber es kam halt keine offizielle Stellungnahme und dann kam diese Nachricht.
Und auch keine Drohung, ne?
Nein, nur nichts.
Ja, okay, aber dann kam halt diese Stellungnahme des Innenministeriums, dass es nicht der Bundestrojaner sein könnte, weil es eben nicht das BKA ist. Und interessant daran sind halt zwei Sachen. Zum einen ist es halt ein unnötig spezifisches Dementi.
Warte mal, das ging noch weiter. Sie haben drei Behörden genannt, nicht nur das BKA.
Nicht streiten, meine Herren.
Ausreden. So, und also keine Behörden unter Kontrolle des Bundes war ja ihre Sache. Und gefolgt von einem Hinweis darauf, dass die Länder selbst zuständig sind. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war denen schon vollkommen klar, dass es sich halt irgendwie um Landesbehörden handeln muss. Und sie wollten halt nur nicht sich da so weit aus dem Fenster lehnen. Aber interessant daran war, dass sie mit dieser Umdefinition, dass sie gesagt haben, der Bundestrojaner ist der BKA-Trojaner. Und sie vorher auch gesagt haben, ja, sowas verwenden wir, aber es ist nicht diese Software. Haben sie versucht, die Debatte hinzubekommen auf einen, ist es denn der Bundestrojaner? Ist es nicht der Bundestrojaner? Also das kann ja gar nicht der Bundestrojaner sein. Was ist es denn dann? Und wir hatten das ja so ein bisschen vorhergesehen, weswegen wir uns ja auf die Terminologie Staatstrojaner geeinigt hatten.
Zumindest
für unsere Zwecke, weil es halt eben um staatliche Stellen geht, die diesen Trojaner einsetzen. Und dann hatten sie natürlich jetzt das Problem, dass nach und nach halt dann immer klarer wurde, aus welcher Ecke es kommt. Also dass halt zumindest einer dieser Trojaner aus Bayern kommt, also dass der halt in diesem bekannten Landshuter Verfahren eingesetzt wurde und dann heute eben sich die Ereignisse überschlugen und halt der entsprechende Rechtsanwalt von dem einen Mandanten,
Strafverteidiger
in diesem Verfahren bestätigt hat, dass er einer derjenigen war, die uns eine Platte geschickt haben.
Und hat er von sich aus gemacht, hat so kleine Pressemitteilung gemacht und bei Ulf Burmeier im Blog, was danach gleich mal nicht mehr erreichbar war.
Ja, das tut mir ja auch leid. Ich mache das ja nicht
absichtlich. Er hat wieder gefieft.
Er hat Fiefe wieder, naja, gut.
Ich habe hier das Dementi zufällig rauskopiert. Ich kann es mal kurz vorlesen.
Bitte.
Bundesbehörden, so versichert meinem Haus von Innenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, hätten sie nicht eingesetzt. Das habe eine erste Prüfung bei Bundeskriminalamt, Polizei und Verfassungsschutz ergeben. Also Bundespolizei. Mhm. Es könne also nicht von einem Bundestrojaner die Rede sein. In Sachen Aufklärung seien nun vor allem die Bundesländer gefragt.
Genau. Du verstehst mal, die verstehen den Bund als der Bund.
Ja, genau. Die sind halt alle irgendwie dabei, das von sich wegzuzeigen. Es ist so wie so ein Umleitungs... Wir waren es nicht. Und es gibt auch schon Dementis in die Gegenseite. So, ja, wir haben zwar einen Trojaner, hat irgendwie Brandenburg gesagt, aber das war Amtshilfe vom Bund.
Vom Bund, ja.
Ja, also es ist so richtig ein Theater gerade. Wir sind hier nur am Facepalm.
Welche Bundesländer haben nur gesagt, wir erzählen mal die aktuelle Lage. Ich bin nämlich der Einzige, der hier nicht chattet.
Okay, also der aktuelle Stand ist...
Was haben wir denn?
Also als erstes hat Bayern eingeräumt, dass es ihr
Trojaner
ist.
Ja, das ist ja klar.
Dann kam NRW und hat eingeräumt, dass sie einen Trojaner ansetzen. Dann kam Niedersachsen und hat gesagt, sie setzen Trojaner ein. Mein Lieblingspolitiker.
Hat NRW eingeräumt?
NRW hat eingeräumt.
NRW hat doch dementiert erstmal, ne?
NRW hat irgendwas eingeräumt, warte mal,
ich gucke. Na gut, aber jedenfalls, die letzte Meldung jetzt war gerade, dass Baden-Württemberg den Trojaner-Einsatz stoppt und die haben auch zugegeben, dass sie irgendwie Digitask verwenden, also dieselbe Basissoftware, wie sie es nennen, Und dann hat jetzt am Ende auch noch der Rechtsanwalt der Firma Digitask, also der Hersteller dieses Trojaners, zugegeben, dass höchstwahrscheinlich Digitask der Hersteller dieser Software sei.
So. Oh, warte, stimmt, NRW hat es nicht, NRW war eine andere Sache.
NRW hat auch so ein super spezifisches Dementi abgegeben.
Ja, und es gab ja diese großartige Pressemitteilung von Sophos, einem von dieser Antivirenhersteller. Mhm. Die haben extra eine FAQ gemacht zu dem Trojaner und da stehen dann so drin, ja, zu welcher IP kommuniziert der denn? Und dann sagen sie, das ist die IP so und so, die ist in Düsseldorf. Und dann so die nächste Frage, wo sitzt denn das LKA von Nordrhein-Westfalen? In Düsseldorf.
Eigentlich müssten wir, also ich glaube, wir müssen eigentlich nochmal einen zweiten Podcast machen, wenn nochmal ein halbes Jahr rum ist.
Das ist einfach nur Comedy.
Jetzt kommen die kleinen Anfragen.
Den Fallout.
Ja. Also, das wird jetzt passieren in den Landesparlamenten. Das ist ja auch schon. Auch im Bundestag. Dann kommt nächste Woche die Bundestagsausschusssitzung. Morgen gibt es das Hintergrundgespräch. Das heißt, eigentlich müssen wir nach einem halben Jahr nochmal resümieren. Genau, zum Kongress.
Ja, das machen wir beim Kongress. Ich denke, da wird schon genug. Ja. Machen wir eine Party.
Also, ich werde das nicht mit euch machen, weil ich würde eigentlich gerne mal ein bisschen was zu der Seite
du willst
sagen.
Was Konstruktives machen.
Ja, würde ich schon gern. Und ich würde das gerne wieder mit Ulf machen. Der
die juristische Seite.
Ja, genau. Ja, na, auch so ein bisschen, wie man sich das überhaupt vorstellen kann in Zukunft. Mhm. Aber mal sehen, ist ja noch ein bisschen hin bis zum Kongress.
Also Baden-Württemberg
so gab es
noch.
Mal einfach mal ein bisschen, weiß ich nicht, den Fallout mal nachzeichnen, weil es wird ja jetzt noch eine Weile weitergehen.
Ja, das wird es auf jeden Fall. Und die interessante Frage ist jetzt,
unser Popcorn-Vorrat ist fast zu Ende.
Wo halt die Diskussion hingeht und da muss es halt ganz klar darum gehen, welche welche Ermittlungswerkzeuge können die Behörden verwenden, wer prüft, was mit diesen Ermittlungswerkzeugen ist. Und da laufen wir in das grundsätzliche Problem, was wir vielleicht auch nochmal erklären sollten, dass es zwar relativ gut möglich ist, nachzuweisen, dass Software eine bestimmte Funktion erfüllt, aber es sehr schwer ist, nachzuweisen, dass Software eine bestimmte Funktion nicht hat.
Genau.
Und genau da, das ist halt ein ziemlich grundlegendes Problem der Informatik. Und die die Problematik, dass eben Softwarefunktionen nicht haben soll, also dass zum Beispiel Nachladen von Code nicht in dieser Software enthalten sein soll, wurde ja auch schon vom Verfassungsgericht ausführlich gewürdigt.
Also
und wir damals gesagt haben, was passieren wird, ist eben auch passiert. Also wir können uns jetzt irgendwie die großen Toitjusso-T-Shirts anziehen.
Die haben wir doch sowieso mal an. Naja, also das Problem ist sogar, finde ich, noch eine Nummer größer. Wenn man das jetzt nur auf den strafprozessualen Bereich bezieht, das heißt, ich will das Ding installieren, um Beweise zu sichern, dann kann man das von vornherein schon aus logischen Gründen knicken.
Weil man damit Beweise nachinstallieren kann.
Ja, und also da geht aus meiner Sicht, da kann man sich biegen und verrenken, da geht nichts raus aus dieser
Argumentation. Das ist sogar noch weiter eigentlich, denn es gibt ja Anforderungen an Forensik. Also wenn eine Platte irgendwo ausgebaut wird und soll forensisch untersucht werden, dann darf man die auch nicht einfach irgendwo einbauen und mounten, ja, oder gar noch ein Tool drauf kopieren. Da, die Anforderungen sind völlig klar. Sobald der erste Schreibzugriff ist, ist das nicht mehr beweisfähig. Und wenn ich jetzt einen Trojaner aufspiele, dann habe ich einen Schreibzugriff. Mhm. Also schon, das ist völlig wurscht, was der Trojaner für Funktionalität hat. Wenn ich einen Trojaner aufspiele, habe ich Sachen verändert und so rein fundamental juristisch ist damit Ende mit der Beweisbarkeit.
Ja, aber was heißt das jetzt? Präventiv findest du schon okay?
Nee, Trojaner gibt's nicht. Ist fertig.
Was für einen Radikalen.
Natürlich.
Ja, einer muss ja.
Einer muss ja.
Na gut, dann haben wir sozusagen mal den kurzen aktuellen Rundumschlag.
Aber ich glaube, das sollten wir im halben Jahr, das wäre eigentlich das schön, wenn man nochmal, also die ganzen Dementis dann nochmal. Also
sozusagen
das
nochmal ordentlich aufrollen, was in den nächsten Tagen passiert.
Ich glaube, wir werden das auch in der
Nordschau. Die werden Zahlen nennen müssen, die würde ich gerne wissen. Ich bin gespannt.
Also interessant noch so eine Hintergrundinformation ist, wir haben ja in den letzten beiden Tagen brutal viel Pressearbeit gemacht.
Oh Mann.
Also ich glaube, so viel wie noch nie.
War wirklich brutal.
Und
brutalstmöglich.
Das Interessante daran ist, die starke persönliche Betroffenheit bei den Journalisten. Mhm. Also das
die waren alle sehr empört.
Dass bei allen Journalisten die Empörung sehr groß war.
So eine Frechheit.
Dass die alle sehr, sehr stark verstanden haben, dass es ja, also was das Problem ist, bis hin zu heute früh irgendwie der Taxifahrer, der mich durch den strömenden Regen gefahren hat und irgendwie mich hier am Club absetzte und irgendwie dann so guckte so, ach hier Cars Computer Club, meinte ja, coole Aktion. So, das heißt also, wir erfahren da auch gerade einfach einen Maß an Zustimmung, was wir so relativ selten hatten für eine Aktion.
Nee, und ja, auch dass die Presse so, dass sie eigentlich durch die Bank sehr kritisch spricht und unterschiedliche Aspekte betont, aber dass sich da niemand irgendwie auf die Urseite stellen will.
Ja.
Das ist schon bemerkenswert. Und also ich habe das auch erlebt heute, wie viele Journalisten auch richtig empört waren.
Ja.
Auch die Dreistigkeit, mit der sich über diese Entscheidung in Karlsruhe Wissen und Sehenden Auges hinweggesetzt wurde, dass auch nach 3 Jahren da eigentlich über das überhaupt kein Einsehen, ja. Also das wird überhaupt nicht als Waffe gegen einen Menschen und seine Intimsphäre gesehen, sondern das ist halt einfach, wollen wir haben, geht.
Jetzt von der Urseite meinst du?
Ja. Hm. Also da war viel Empörung, finde ich.
Ja, also die
ja, aber das war doch klar.
Naja.
Ich meine, wir haben das angesagt, ja.
Aber die Stärke, die ist.
Und die meisten Leute rechnen doch seit diesem ganzen Terrorscheiß, rechnen doch eigentlich alle damit, abgehört zu werden. Das ist ja auch, letztendlich würde ich das auch teilweise uns auf die Schultern legen. Wir haben einfach dafür gesorgt, dass das bekannt wird, was der Staat alles machen darf. Wir haben gegen die BKA-Gesetze gekämpft, ja, gegen die, dass die Polizisten ausgezeichnet werden, ist auch wieder so ein Ding in die Richtung, dass man denen nicht einfach trauen darf. Also diese Idee, dass man dem Staat nicht einfach trauen darf, das hat echt in der Bevölkerung Widerhall gefunden.
Ja,
die meisten Leute gehen davon
Bürger
aus.
Ausmacht, dass er
ja, aber das ist nicht selbstverständlich.
Nee,
ja?
Nee, okay.
Und das ist inzwischen wirklich so, dass die Leute einfach auch davon ausgehen, dass sie vom Staat, wenn sie da nicht aufpassen, verarscht werden. Und das hat niemanden wirklich überrascht, dass wir jetzt diesen Trojaner hatten. Wir haben also auch viele Mails gekriegt, wo Leute gesagt haben, ja, naja, das war ja auch mal Zeit jetzt.
So, genau, Zeit jetzt. Wir haben es, glaube ich, so einigermaßen
ja, aber trotzdem, in einem halben Jahr ist das bestimmt mal lustig auf den Fallout.
Versuchen wir das nochmal mit dem Fallout.
Ja. Ihr müsst mich ja nicht mitnehmen, ihr könnt es auch alleine machen, ich höre es mir auch an.
Aber wir haben dich doch mal wieder gerne hier.
Oder zum Kongress, ja, ich weiß nicht, naja. Wahrscheinlich
ja.
Ihr sowieso alle draus.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Sendung gefallen hat, da gibt es noch so einen Flatter-Button. Und wir freuen uns natürlich wie immer auf Feedback und auf Themenvorschläge. Und dann vielen Dank fürs Hiersein.
Tschüss.
Und tschüss und einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.